Wir wollen jetzt sprechen über den 5. Spieltag in der Bundesliga der Frauen, aber wir haben keine 7 Spiele, die wir besprechen und analysieren können, sondern nur 6. Eins wurde abgebrochen. Warum, wieso, weshalb? Das klären wir jetzt gleich mit Lisa Seiler von elffrauen.de und mit Sven Bayrich von Lottes Erbinnen. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Nicht alles ist schlechter, wenn man es ein zweites Mal probiert. Und nur meine Gäste wissen jetzt, was ich damit gemeint habe. Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, dass Lisa Seiler mal wieder hier ist. Lisa, schönen guten Abend.
Guten Abend, ihr zwei. Ich freue mich auch sehr.
Und Sven Bayrich ist da. Sven, hi, schön, dass du da bist.
Servus, freut mich, mal wieder zu Gast zu sein und vor allem mal mit jemand anderem als mit Jule, was jetzt kein Diss gegen Jule sein soll.
Echt, war das die letzten Kombinationen öfter so?
Immer mit Jule.
Ja, guck mal an. Ja, dann bin ich doch mal gespannt, wie das jetzt in dieser Dreierkonstellation klappt. Aber wir hatten ja schon mal das eine Thema vor jeder Sendung ist, wie verteilen wir die Spiele unter den beiden Gästen? Meistens macht dann einer oder eine 4 und einer oder eine dann 3. In diesem Spieltag, an diesem Spieltag hat sich's von alleine geklärt, denn dieses Spiel zwischen Köln und zwischen Leverkusen, das wurde abgebrochen, erst unterbrochen in der, so ab der 33. Minute circa, denn schon die ganze Zeit gab es Probleme mit dem Licht, schon vor dem Spiel funktionierte ein Flutlichtmast nicht und als er dann noch ein weiterer ausfiel und die auch nicht wieder in Gang gesetzt werden konnten, musste dieses Spiel tatsächlich abgebrochen werden. Und Lisa, ich habe das alles mitverfolgt, ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber ich habe da mitbekommen, was da los ist und ich habe bei Blue Sky und bei Mastodon geschrieben, wer etwas über die Professionalität im Fußball der Frauen wissen will, der kann sich angucken, gerade eben dieses Spiel, das abgebrochen wurde. Und ein paar Leute haben mir da zurückgeschrieben, dass es ganz schön ungerecht sei und ein bisschen drüber. Würdest du denn auch sagen, dass ich da Spur zu kritisch war?
Mich hat es spontan erinnert an eine Partie, ich glaube aus der letzten Saison, zu der ich mit meinem Sohn gefahren bin, um mir das anzugucken in Essen. Da waren auch die Kölnerinnen beteiligt, beziehungsweise nicht beteiligt. Die konnten gar nicht erst antreten, weil damals der Rasen nicht bespielbar war, weil man vergessen hatte, über Nacht die Rasenheizung einzuschalten. Mhm. Und ja, damals habe ich auch gedacht, wie kann sowas passieren, habe ich mir jetzt in dem Fall auch gedacht. Hab mich kurz gefragt, ob das nicht schon mal irgendwo passiert ist. Irgendwie kam es mir bekannt vor mit dem ausgefallenen Flutlicht, aber wahrscheinlich kriegt man es normalerweise wieder irgendwie in Gang.
Also ich kann dir sagen, im bayerischen Landespokal, da gab es mal im Elfmeterschießen beim entscheidenden Elfmeter ist das Licht ausgegangen, genau als der Schütze geschossen hat. Also da ist das schon mal vorgekommen. Wir haben natürlich auch aus dem Männerfußball ein Beispiel, da gab es mal ein Eröffnungsspiel zwischen Werder und ich glaube Schalke 04, da war eine Muffe kaputt und zwischenzeitlich das Licht weg. Aber man konnte es eben reparieren und das Spiel konnte durchgeführt werden. Sven, ich weiß nicht, du bist ja auch sehr viel auf Fußball bei Plätzen dieser Welt unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie oft du auch schon im Fritz-Krämer-Stadion warst, aber was sind denn deine Gedanken dazu?
Also ich war tatsächlich schon im Fritz-Krämer-Stadion und ich habe auch auf Bluesby geschrieben, dass wenn das in dem Stadion an sich schon sehr finster ist und wenn dann noch ein Mast ausfällt, ist es wirklich schon zappenduster. Das auch noch aus der Warte eines, ich sag jetzt mal Fotografen gesagt, der durch seine Linse da schaut an der Seitenlinie. Und der Kommentator, ich habe es auf der Zone geschaut, der hat, das war ganz komisch, also der Regisseur hatte den Flutlichtmasten eingeblendet und im gleichen Moment sagt er, ach schau an, unser Regisseur blendet den Flutlichtmasten ein und dann ging das Licht aus. Und dann sagt er, wie hat er das denn jetzt gemacht? Hat er das geahnt? Also er hatte vermutlich diesen einen Flutlichtmasten eingeblendet, der ausgefallen war. Da er aber er im Studio saß und die Fernsehkameras das Bild in der Regel aufhellen, war er halt der Meinung, was habt ihr denn? Es ist ja eigentlich noch genügend Licht da. Und dann kam eben hinterher raus, dass auch die Schiedsrichterin sagte, ja, sie hat auf der einen Seite quasi, wo diese eine Flutlichtmast ständig aus war, eigentlich schon nichts mehr sehen können, auch aufgrund der dunklen Trikots. Und insofern finde ich die Entscheidung komplett nachvollziehbar. es wurde dem Reglement entsprechend gehandelt, so wie ich das mitbekommen habe. Es gab genügend Zeit für den FC, die Sache zu beheben. 45 Minuten, so wie ich das mitbekommen habe. Man hat sich mit den beiden Parteien abgesprochen, sowohl mit dem FC als auch mit Bayern 04 und hat dann nach Absprache dann entschieden, dass man das Spiel eben nicht wieder anpfeift, zumal eben auch der Techniker es offensichtlich nicht wieder in Gang bekommen hat. Fehlende Professionalisierung, kann man drüber reden. Andererseits ist es das Franz-Krämer-Stadion, glaube ich, auch, ja, es ist ein Erst-Bundesliga-Stadion der Frauen, aber es ist jetzt auch kein Erst-Bundesliga-Stadion der Männer. Also insofern, ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, in einem der großen Stadien der Männer würde vermutlich das Blut dich nicht so schnell ausfallen, beziehungsweise wäre dann jemand entsprechend schnell bei der Hand, der es halt irgendwie fixen könnte. Nur um den Techniker zu schützen, du steckst halt nicht drin. Also ja, wenn der halt sein Bestes tut und Bestes gibt, aber das Ding halt irgendwie nicht in Gang kriegt, weil, so wie man hörte, es auch am Tag vorher beim Abschlusstraining schon geregnet hat ohne Ende und das vielleicht zu Problemen geführt haben könnte, ist es natürlich schwierig zu sagen.
Also erstmal danke, dass du meinen Fehler des Fritz-Krämer-Stadions nicht aufgenommen hast, Franz-Krämer-Stadion. Ich habe es gesagt und dachte mir sofort, nee, da war irgendwas falsch, aber dann war es in dem Moment auch schon zu spät. Also wir kennen jetzt ja die Details nicht und ich will auf gar keinen Fall gegen irgendwelche Beteiligten vor Ort was sagen. Aber man muss halt schon sehen, wäre das in einem der großen Stadien passiert? Also was haben wir in der Corona-Pandemie bei den Geisterspielen unter anderem gelernt? Immer wenn in Freiburg gespielt wurde, damals noch im Dreisam-Stadion, dass es da einen Notfallgenerator gibt. Da war nicht mehr super laut zu hören. Das war der Running Gag der Geisterspiele. Immer wenn Freiburg Heimspiel hatte, hast du super laut diesen Notstromaggregator gehört. Und der konnte auch deshalb nicht abgestellt werden, obwohl er die Übertragung akustisch gestört hat, weil der eben immer läuft. Und meines Wissens nach ist das eben eine der Auflagen, dass du doppelte Stromkreise und so weiter haben musst in den großen Stadien im Fußball der Männer. Und das ist natürlich jetzt dann vielleicht schon, vielleicht bin ich da ein bisschen zu kritisch, wenn ich sage, ach guck mal, da seht ihr es wieder dran. Aber ich meine, es ist ein Punktspiel in der höchsten Liga in Deutschland und da reicht so etwas wie ein, tja, temporärer Ausfall, was auch immer genau die Ursache war. Das ist natürlich unglücklich, aber das sieht nicht gut aus. Jetzt hast du wieder Terminierungsprobleme. Plus es muss noch die Frage geklärt werden, wird dieses Spiel komplett wiederholt, denn Köln hat geführt nach einem Tor in der ersten Minute schon gegen Leverkusen. Oder kann man die Restspielzeit fertig spielen? Eigentlich sind die Regularien so, dass man in der Regel in Deutschland immer das komplette Spiel nachholt. Eventuell gibt es dann noch irgendwelche höhere Gewaltausnahmen. Das wird jetzt alles gerade geprüft. Der DFB hat auf Anfrage gesagt, dass genau das gerade passiert. Man holt jetzt Stellungnahmen von allen Beteiligten ein, aber kann auch selber noch gar nicht sagen, wann es jetzt hier weitergeht, wann jetzt hier überhaupt auch verkündet wird, wann dieses Spiel stattfindet. Und das finde ich, ich weiß, dass das wohlfeil ist, das quasi aus dem Sofa, vom Büro aus und vom Sofa aus zu postulieren, aber nichtsdestotrotz finde ich, für eine professionelle Liga ziemt sich sowas nicht und sieht sehr schlecht aus. So kam ich zu dieser Einschätzung. Aber habe auch registriert, dass das manchmal ein bisschen drüber war.
Du bist grundsätzlich sicherlich auch nicht falsch in deiner Einschätzung, wenn man in Zukunft auch den Frauenfußball weiter professionalisieren möchte, dann muss man das mit Sicherheit auch in Betracht ziehen, genauso wie viele andere Dinge, also auf jeden Fall. Also das wird mit Sicherheit, vermute ich, nach der Sache jetzt dann vielleicht auch hoffentlich in den nächsten Jahren ein Punkt werden, auf dem man dann vielleicht nochmal ein besonderes Augenmerk legt, um das zu verhindern. Ja.
Lisa, hast du dazu noch Gedanken?
Nö, da kann ich mich nur anschließen.
Dann würde ich sagen, harren wir doch einfach der Dinge. Wir kennen das Ganze ja durch die vielen abgesagten Spiele, die es unter anderem, also du hast ja den Fall in Essen schon genannt, oder dann der berühmte Platz bei Turbine Potsdam. Wir erinnern uns alle an diesen kalten Winter mit den Tautagen. Da gab es ja auch einige Spielverschiebungen schon in den letzten Jahren. Jetzt müssen sie ein freies Fenster finden für dieses Spiel Köln gegen Leverkusen. wenn man etwas Gutes sehen will an der ganzen Situation, dann vielleicht, dass die Auswärtsfans wenigstens keine lange Fahrt auf sich genommen haben und es vielleicht dann sogar auch zu einem Nachholtermin noch schaffen könnten. Und dicke, dicke Props an der Stelle auf jeden Fall an den DJ im Stadion. Ich habe dann aus purem Interesse sehr lange diesen Livestream noch nebenher laufen lassen. Ich habe unheimlich viel kölsches Lied gut gelernt. Nicht bei allem davon bin ich froh, dass es jetzt in meinem Kopf ist, aber da ist es jetzt tief verankert. Und direkt nach der Durchsage zum Spielabbruch Wackelkontakt zu spielen, das ist mein Humor. Also Kudos unbekannterweise, fand ich sehr, sehr schön. Aber dann wollen wir in die Spiele blicken, die auch tatsächlich gespielt wurden und die auch sportlich dementsprechend schon eine Auswirkung auf diesen Spieltag und auf die Tabelle hatten. Und da muss man mit einem schnellen Blick auf die Tabelle sagen, Wolfsburg und Bayern, die ziehen einsam ihre Kreise und das lag eben auch daran, weil sie beide souverän ihre Spiele gewonnen haben. Wir beginnen mit der Partie in München zwischen Bayern und Werder Bremen. Da trifft Tanikawa erst nur die Latte, aber dann gibt es in der 30. und der 34. Minute einen Doppelschlag. Erst Caruso nach einer Ecke, dann Tanikawa nach einem wunderschönen Zusammenspiel. So führt der FC Bayern 2:0 und in der zweiten Hälfte können dann noch Linda Dahlmann und Lea Schüller in der 63. und 78. Minute Tore nachlegen und so, Sven, gewinnt der FC Bayern mit mal wieder einer veränderten Startaufstellung, denn man hat ja im DFB-Pokal Spielerinnen verletzt verloren. Vanessa Gill und Jovana Damjanovic fallen jetzt erstmal aus, aber man hat es dennoch geschafft, dieses Spiel souverän zu gestalten. Wie haben dir denn die Bayern gefallen?
Ja, das ist so ein Ding. Also ich war ja am Samstag im Stadion und da muss ich sagen, hat mir vor allem die erste Halbzeit eigentlich überhaupt gar nicht gefallen. Fand die Bayern-Frau in der zweiten Halbzeit besser und fand das Spiel im Allgemeinen gar nicht mal so toll und habe mir das dann aber gestern Abend tatsächlich nochmal komplett im Real Life angeschaut. Und kam zu einem komplett anderen Schluss und muss im Nachhinein sagen, es war ein wirklich absolut fantastisches Spiel da bei FC Bayern Frauen.
Wie ein Fähnchen im Winter, ist ja Wahnsinn.
Ja, man sieht halt bestimmte Dinge einfach auch anders, wenn man an der Seitenlinie sitzt und vielleicht auch durch seine Linsen schaut, anstatt das irgendwie in der Breite am TV zu sehen, wobei das auch wieder relativ ist mit den Schatten im Campus, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da sieht man ja mal auf der Seite, wo die Trainerbänke stehen, relativ wenig, wenn die Kamera runterschwenkt. Das war besonders, glaube ich, Anfang der zweiten Halbzeit ein ziemliches Problem. Und da muss ich tatsächlich sagen, bis auf ein paar Minuten in der ersten Halbzeit, wo mal so ein bisschen Leerlauf bei den Bayern drin war, wo sie sich ab und zu mal so ein bisschen finden mussten, wo aber Bremen das auch noch relativ gut gemacht hat, fand ich, war es eigentlich echt wirklich ein super Spiel. Ich habe jetzt das Spiel gegen Leverkusen, da war ich live im Stadion, das habe ich gesehen. Ich habe die Highlights von dem Testspiel gegen Real gesehen, das fand ich überragend. Deswegen kann ich gar nicht so viel, ach genau, das Spiel gegen Dortmund habe ich noch gesehen. Ansonsten von den anderen beiden Ligaspielen kann ich da keine Parallelen ziehen. Aber wenn ich mir das Spiel gegen Dortmund herannehme und das mit Werder vergleiche, auch wenn das drei Klassen Unterschied sind, muss ich sagen, haben das die Bayern-Frauen absolut klasse gemacht. Und was ich fand, war, dass sie, wie man das teilweise gesehen hat, beim 2:0 durch Tanikawa das Zusammenspiel auf engen Raum durch die Mitte, dass man sich die Bälle zuspielt. Das 3:0 von Dahlmann, zweite Halbzeit, war überragend. Hat ganz anders ausgeschaut als noch davor in Dortmund, wo man quasi eigentlich fast nur über Bühl gespielt hat. Und man sich dachte, okay, wenn wir das die ganze Saison so durchziehen, dann wird's eher schwierig. Und das war überhaupt nicht der Fall. Ich fand sie extrem variabel. Teilweise hast du mit vorne an der 16er Strafraumgrenze standst du mit Schüller, mit Kett, mit Bühl, Harder und Tanikawa. Das ist Wahnsinn. Also das können, glaube ich, nicht viele aufbieten und das hat man auch gemerkt. Und ich fand es super, wie sie immer wieder Lösungen gefunden haben, eben, dass es eben nicht nur über Clara Bühl ging, sondern dass sie eben auch durch die Mitte gespielt haben. Und ich glaube, da hat auch Lea Schüller einen ziemlich großen Anteil dran.
Also sehr, sehr interessant, da war jetzt schon viel drin. Also ich würde auch sagen, dass es ein gutes Spiel war von Bayern, allerdings auch befördert durch einen Gegner, der mitspielen wollte und das fällt ihnen leichter. Das hast du, finde ich, deutlich in dem Spiel gesehen. Interessanterweise, ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass du das so betonst, dass sie nicht nur über Bühl gespielt haben, denn gerade in der ersten Hälfte fand ich es wieder sehr viel über Clara Bühl und da hast du Franziska Kett zum Teil gar nicht gesehen. In der zweiten wurde es allerdings ein bisschen besser. Und es ging eben auch übers Zentrum. Und ich glaube, das ist so der wesentliche Punkt gewesen, an dem dann auch Werders Spielplan nicht aufgegangen ist. Also Werder ist ja sehr gut hoch angelaufen, hatten ein gutes Pressing, hatten da auch eine gute, also waren mutig im Pressing. Aber Bayern hat es eben da in der Regel geschafft, sich durchzuspielen. Es gab so zwei Ballgewinne früh in der ersten Viertelstunde, aber aus beiden hat dann auch Werder gar keine wirklichen Abschlüsse generiert. Und einen Fehlpass von Mamutovic, das war aber auch nicht der gefährlichste Abschluss, den man schon mal gesehen hat. Und wenn sich Bayern da durchgespielt hatte, dann haben sie den Raum sehr, sehr gut genutzt und haben sich da eine ganze Reihe von Chancen herausgespielt. Deswegen glaube ich, geht auch das Ergebnis in Ordnung. Es gab aber noch eine Sache, die in dem Spiel besonders war, denn eigentlich ist Werder schon ganz gut darin, das Zentrum zuzumachen, gerade weil, also die spielen dann gegen den Ball, wenn sie nicht hoch anlaufen, spielen sie in einem 4-4-2 meistens. Da ist dann Larissa Mühlhaus auf links, Hauseke linke Sechserin, rechte Sechserin ist dann Juliane Wirtz und auf der rechten Seite steht dann Weikling. Und in dem Spiel war es allerdings so, dass Hauseke und Wirtz, Entschuldigung, ich stand kurz auf der Leitung, dass die wirklich Probleme hatten, das Zentrum zu verteidigen. Die wurden immer wieder rausgezogen aus ihrer Position. Die hatten enorme Probleme, wenn eine Spielerin vom Flügel so parallel zum Strafraum nach innen gedribbelt hat. Das machen sie ja alle. Also egal, ob Bühl, Tanikawa, Harder, das ist auch Stanway macht das gerne mal. Dann gibt's so Übergabemomente. Und so sind schon sehr früh auch Chancen entstanden aus diesem Raum heraus, weil sie mit der Wendigkeit von Tanikawa und mit der Robustheit von Stanway gar nicht zurechtgekommen sind. Und ehrlicherweise, und das fand ich in dem Spiel ganz schön auffällig, weil sie auch mit dem Tempo nicht mitgehen konnten. Also Lina Hauseke, die hat manchen Sprint da einfach verloren und auch deshalb kommt diese Tanikawa-Chance und dann das Tor zustande, weil einfach in diesem Raum Tanikawa aufdrehen kann, offenen Fuß hat und dann diesen Doppelpass spielen kann. Und solche Situationen, eine Bayern-Spielerin, die aufdrehen kann, direkt vorm Strafraum und eben auch kaum bedrängt wird, das gab es 4-5 Mal in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte dann noch ein paar Mal. Und das war, glaube ich, das, was letztlich Werder das Genick gebrochen hat. Es wäre auch so schwer geworden, aber diesen Raum, den darfst du nicht so aufgeben gegen Bayern. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal in dieser Schärfe gesehen bei Werder, dass sie da Probleme hatten. Das hat mich ein bisschen gewundert.
Ja, wobei ich schon glaube, dass man so grundsätzlich, also ich würde jetzt sagen, Werder hat kein schlechtes Spiel gemacht. Also auf gar keinen Fall. Ja,
sehe ich auch so.
Die wenigen Chancen, die sich ihnen geboten haben, da hätten sie natürlich ein bisschen klarer sein müssen in den Aktionen. Wenn das gelungen wäre, dann wäre vielleicht ein 1-2 drin gewesen, hätte man einen Anschluss gehabt und so weiter. Fehler Mamutovic, du hast das angesprochen. Da waren sie manchmal, fand ich, zu überhastet, zu unüberlegt. Da hätten sie den einen oder anderen mal ein bisschen klarer in der Aktion sein müssen oder klarer den Ball spielen müssen, dann hätte sich vielleicht, ich glaube, es gab eine Situation, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war in der ersten Halbzeit, da hatte Werder die Chance auf ein Tor, aber ich weiß nicht, wer es war, die Spielerin hat aufs Tor geschossen, aufs kurze Eck, obwohl eigentlich hinten im Rückraum von der Abwehr von Bayern eine Spielerin von Werder stand. Also hätte sie den Ball rübergespielt, die Spielerin von Werder war in einer viel, viel besseren Position. Solche Aktionen, das meine ich. Also wenn man das einfach viel, viel klarer dann ausgespielt hätte, wäre für Werder da vielleicht das eine oder andere Tor drin gewesen. Ansonsten an dem Tag, glaube ich, einfach war Bayern zu gut, zu überragend, weil du Bühl vorhin erwähntest, Caro Simon auch von hinten, die angeschoben hat, das Zusammenspiel mit Bühl und mit Simon war echt krass, auch der eine Hackentrick, der dann da kam. Und dann ist es halt so, wenn du sagst, ja, okay, wir versuchen Bühl zu verteidigen, du schiebst vielleicht ein bisschen rüber und dann hast du aber in der Mitte, hast du noch eine Schüller stehen, und eine Tanikawa, beide am 16er. Und Harder hast du auch noch irgendwo lauern. Und wenn es ganz blöd läuft, kommt eben auch noch Franzi Kett dazu. Dann ist halt natürlich zwangsläufig irgendwo im Platz frei, auch wenn sie es versucht haben, in der Mitte eng zu machen. Ich meine, meine Tour von Tanikawa war es relativ eng in der Mitte. Das war ja wirklich nur dank des Doppelpasses, dass man das so auflösen konnte. Im Endeffekt auch bei dem Kopfball von Tanikawa, der ja eigentlich schon wieder dann das hätte, das 3-0, glaube ich, hätte sein können.
Ja.
Da hat dann, glaube ich, auch hinterher habe ich ein Video gesehen, das jemand gemacht hatte. Da hat dann Jill Eriksen und ich glaube Glöddes haben dann Tanikawa erklärt, dass sie doch die Augen aufmachen soll, wenn sie Kopfball macht, weil dann hätte sie den vielleicht reingemacht. Aber ja, also ich fand es wirklich eine sehr, sehr gute Leistung der FC Bayern Frauen, die völlig verdient mit 4-0 gewonnen haben. Und dem FC Werder, den SV Werder Frauen würde ich da auch wirklich nicht unterstellen, dass sie eine schlechte Partie hatten.
Post-Shot Expected Goals Wert dieses Kopfballs von Momoko Tanikawa, den du auch noch sehr schön bildlich festgehalten hast, ich habe es gesehen, ist wenn 0,93. Also da konnte Marielle El-Sharif wirklich was für ihre Statistik tun. Das war ganz, ganz fantastisch pariert und aber vielleicht auch nicht perfekt abgeschlossen. Aber ja, ich würde das alles unterstreichen, was du sagst, und würde aber eben auch nochmal betonen, also man könnte jetzt auch hier über alle Bayern-Spielerinnen noch länger sprechen. Caruso definitiv ein tolles Spiel gemacht. Stanway haben wir jetzt so nebenher schon erwähnt. Auch Hansen, sie hatte eine Aktion, da musste sie einen Konter gegen Maya Starnert, musste sie beenden, und das hat sie dann auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Als später Balisea kam, die sah einmal gegen Papai nicht so gut aus, aber ey, das waren sehr, sehr wenige Szenen, deswegen mit aller Vorsicht zu genießen. Aber ich finde eben auch, man muss auch auf Bremer Seite eben zum einen anerkennen, dass Werder es probiert hat. Manchmal nicht mutig genug. Es gab zum Beispiel in der 14. Minute, Larissa Mühlhaus fängt einen Pass ab im Spielaufbau, kann den Konter einleiten, und da dachte ich schon, okay, super, jetzt spielt sie hinter die Linie, jetzt wird's gut, weil das hat sie unter anderem gegen Hoffenheim gemacht wie keine andere. Und sie sieht auch, dass da ein Passweg offen ist, aber sie traut sich nicht und will rausspielen auf D'Angelo. Und der Pass ist auch noch ungenau, geht direkt ins Aus. Es gab auch noch eine andere Kontersituation in der ersten Hälfte. Da zieht Juliane Wirtz, erkennt, oh, wir gewinnen den Ball, und geht sofort nach vorne. Und Lina Hausekitt, die auf einer Ebene mit ihr steht, macht es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob sie absichern wollte, das kann natürlich der Plan gewesen sein, aber wenn du ein Tor erzielen willst, dann musst du auch mutig sein, dann hätten vielleicht alle mit nach vorne gehen müssen in so einer Situation, weil nur so kannst du Bayern mal erwischen. Das waren so Momente, wo ich glaube, Werder noch Dinge lernen kann aus diesem Spiel, und davon abgesehen gab es aber auch eine ganze Reihe von Spielerinnen, die wirklich auch gute Aktionen hatten. Also ich fand, Chiara De Angelo hat ein tolles Spiel gemacht, die war ganz, ganz stabil in sehr, sehr vielen Situationen. Offensiv hat sie auch noch diese Großchance von Papai vorbereitet. Dann Marielle El-Sharif hat definitiv kein schlechtes Spiel gemacht, und sogar jemand wie Weiß, die wirklich zu tun hatte und die auch, also die hat auch Fehler gemacht, die wurde manchmal ganz schön schwindlig gespielt, das muss man sagen, aber es gab auch immer wieder die Momente, wo sie wieder reingekommen ist ins Duell mit Clara Bühl, wo sie antizipiert hat, ah, jetzt zieht sie nach innen, weil sie will nochmal schlänzen, so wie bei ihrer großen Chance, wie sie es vor 5 Minuten gemacht hat, und dann hat sie ihr diesen Weg nicht gegeben, sie hat das in manchen Situationen dann sehr gut geschafft, quasi das Zentrum dicht zu machen und die Außenbahn eher freizugeben. Halt nicht in allen, aber das wäre jetzt auch ein bisschen gemein, ihr das vorzuwerfen. Deswegen, ja, ich würde zustimmen. Gutes Spiel von Werder Bremen, aber gut, reicht nicht, wenn Bayern so gut ist wie an diesem Tag. Und dementsprechend gewinnt Bayern mit 4-0, verliert damit allerdings die Tabellenspitze. Warum, das erkläre ich euch gleich, wenn wir über das Wolfsburg-Spiel sprechen. Für Bayern geht es jetzt dann weiter in Barcelona bei Barca, wird leider nur bei Disney Plus zu sehen sein. Das ZDF hätte die Möglichkeit gehabt, ein Free-TV-Spiel pro Spieltag zu zeigen, aber hat sich dagegen entschieden, zeigt auch nicht das Wolfsburg-Spiel. Das ist natürlich keine gute Nachricht, aber die nächste Woche für Bayern, die hat es in sich. Barca auswärts und dann Wolfsburg auswärts. Das sehen wir dann am nächsten Samstag. Für Werder Bremen wiederum, das jetzt auf Rang 8 abgerutscht ist nach diesem Spieltag, geht es jetzt ins Nordderby zu Hause gegen den HSV. Über 28.000 Tickets wurden schon verkauft. Also da kommt jetzt etwas, das dieses Spiel sehr, sehr schnell vergessen machen könnte. Und jetzt ist die Frage, warum schafft es der FC Bayern mit einer Bilanz von 13-0 Toren und 5 Spielen, also 4 Siegen, einem Unentschieden und dementsprechend 13 Punkten nicht auf Rang 1 zu liegen? Tja, die Antwort, sie liegt in Essen, beim Spiel zwischen der SGS und dem VfL Wolfsburg. Und die Antwort ist 8. 8:0 gewinnt der VfL. Ella Pedermaus in der 4. Minute, Kessia Büssi in der 13. Janina Minge in der 50. Kessia Büssi in der 53. Vivian Endemann in der 72. Vivian Endemann in der 73. Lineth Bernstein in der 78. und Cora Sikai in der 86. Minute sind die Torschützinnen für den VfL. Und glaubt mir, es ist reine Sensibilität für die Leiden aller SGS-Fans, dass ich da jetzt nicht noch die weiteren Chancen aufzähle, denn es gab sie sogar noch. Es war ein Klassenunterschied, wie man ihn selten gesehen hat, und deswegen hat eben der VfL Wolfsburg auch eine Tordifferenz von plus 13 und liegt punktgleich, aber eben vor dem FC Bayern. Lisa, ich weiß gar nicht, wie man jetzt dieses Spiel besprechen soll, ohne so die Grundlage der Pietät zu verlassen, denn ich habe wirklich versucht, ich kannte das Ergebnis schon, als ich das Spiel gesehen habe, und ich habe wirklich versucht, positive Aspekte bei Essen zu finden, um sie auch benennen zu können. Aber in dieser Hinsicht ist mein Zettel leider unglaublich leer nach diesem Spiel. Hast du irgendwas, was einem Hoffnung machen kann?
Ich habe mir Leonie Köpp aufgeschrieben. Mhm. Das war alles, was ich an Hoffnung leider in dem Spiel gesehen habe.
Aber die musste ja verletzt ausgewechselt werden.
Die dann zur Halbzeit verletzt rausgegangen ist. Von daher sieht es dann mit der Hoffnung richtig düster aus. Ja, ich kann da auch nicht viel Positives zu beitragen, was die SGS Essen angeht. Ich glaube, wenn selbst Jackie Meissner anfängt, nervöse Dinge zu machen auf dem Feld, dann wird es in Essen halt langsam so duster wie in Köln im Stadion. Aber das war ein richtig, richtig bitterer Mittag für die Essenerinnen, die da einfach brutal ins Messer gelaufen sind.
Mhm. Was ja dann schon so ein bisschen den Blick auf die Spielausrichtung legt. Das habe ich gerade bei Werder Bremen Team sehr dafür gelobt, dass man mitspielen will. Essen ist auch hoch angelaufen, aber in Unterzahl. Die sind im 5 gegen 6 angelaufen, in aller Regel zumindest. Lustigerweise hatten sie trotzdem manchmal kleinere Ballgewinne, also da war Wolfsburg auch nicht so wirklich präzise. Aber als die Wolfsburgerinnen verstanden haben, dass sie eigentlich in keiner Situation irgendwie in Panik geraten müssen, sondern dass sie es immer über einen Rückpass auf Stina Johannes lösen können, weil die findet dann wieder die freie Spielerin, das ist kein Problem, ab dann lief dieses hohe Anlaufen ins Leere. Jetzt will ich nicht das machen, dass ich jetzt beim einen Team das lobe, dass sie mitspielen wollen, und dann beim anderen Team einfach nur, weil das Ergebnis anders war, draufhaue. Aber glaubst du denn, dieser Plan, also wurde der auch so ausgeführt, wie es Plan war? Weil es ist ja seltsam, in Unterzahl hoch zu pressen.
Ich kann dir natürlich nicht sagen, was der Plan war. Also es kann natürlich nicht der Plan sein, wenn du 0:8 untergehst. Also wenn das der Plan ist, musst du den Plan ja ändern. Mhm. Und das habe ich nicht so richtig gesehen, dass da irgendwie der Moment kam, wo man gesagt hat, und jetzt machen wir alles völlig anders, weil wir feststellen, dass das nicht funktioniert. Und das Problem bei Essen in dieser Saison ist, dass das vielleicht das erste Spiel ist, das derart desaströs ausgeht, aber jetzt auch nicht das erste, in dem sie die Spiele so angehen und es aber nicht funktioniert. Mhm. Und da habe ich so langsam das Gefühl, dass man da wirklich ganz, ganz, ganz dringend eingreifen muss, weil diese offensive Spielweise, also der Gedanke, offensiv agieren zu wollen und mitspielen zu wollen, das ist ja so angekündigt von Robert Augustin. Das hat er vor dem ersten Spiel gegen Frankfurt gesagt, dass er das möchte und sich wünscht von der Mannschaft und dass sie darauf hinarbeiten. Aber es funktioniert eben nicht. Es funktioniert eben gerade nicht. Und dann brauchst du, glaube ich, irgendwann erstmal die Stabilität und die Sicherheit, ein System zu finden, auf dem die Mannschaft dann wieder aufbauen kann. Ich glaube, du kannst dann halt nicht sagen, wir rennen jetzt die nächsten 5 Spiele auch so drauf, weil wir einfach gerne attraktiv spielen wollen. Weil sie sind gegen Frankfurt im ersten Spiel wahnsinnig untergegangen damit, und sie sind jetzt komplett untergegangen und die Mannschaft wirkt auf mich halt auch völlig verunsichert. Da waren halt in den ersten Spielen auch sehr, sehr viele Positionswechsel drin, die jetzt in Teilen wieder zurückgenommen worden sind. Aber ich sehe halt überhaupt nicht, dass es da eine Sicherheit in dem Team gibt, was jetzt die Idee ist und wie sie es schaffen, da hinten nicht komplett offen zu stehen. Also ich sehe da im Moment sehr, sehr schwarz.
Und das ist ja auch trotzdem noch so, dass man, obwohl manche Dinge jetzt schon wieder rückabgewickelt wurden, also Elmasi ist jetzt nicht mehr alleinige Sturmspitze, jetzt haben wir wieder Ramona Meyer im Zentrum zum Beispiel, aber du hast immer noch Spielerinnen, die auf Positionen agieren, wo man den Eindruck hat, also zumindest wenn man gegen einen Gegner wie Wolfsburg spielt, wird das dir eben hart vor Augen geführt, dass es vielleicht nicht ihre primären Positionen sind. Also Vanessa Fürst als Rechtsverteidigerin hatte keinen guten Tag, auch Ostermeier, obwohl sie diese Rettungstat noch hat, das rettet so ein bisschen ihren Tag. Also es werden noch Schüsse auf der Linie geklärt, liebe Hörerinnen und Hörer, das habe ich beim Spielfilm jetzt schon einfach weggelassen. Es hätte wirklich noch höher ausgehen können. Und dann kam eben noch das dazu, was du gemeint hast. Also Laura Pux hatte auch ganz, ganz viele Probleme. Das hatte auch mit ganz viel zu tun, was Wolfsburg gut gemacht hat, da können wir gleich noch drüber sprechen. Und dann hat eben auch Jacqueline Meissner angefangen, gröbere Fehler zu machen. Und dann bist du ja eigentlich schon fast die Reihe an Spielerinnen durch, von denen du erwarten würdest, dass sie in der Lage sind, sich auch dagegen zu stemmen. Wobei es ja zur Hälfte nur 0-2 stand. Es hat sich zwar deutlicher angefühlt, weil es große Chancen für Wolfsburg gab, aber der große Zusammenbruch in Anführungszeichen kam erst später, kam dann auch, als zum Beispiel eine Natascha Kowalski dann auf dem Feld stand. Aber die war für mich ehrlicherweise Sinnbild, denn ich kann angesichts der Leistungen verstehen, warum sie vielleicht gerade keine Startelf-Kandidatin ist. Ich sehe aber bei ihr jetzt auch, also sie scheint derzeit auch mit sich selbst beschäftigt zu sein. Also sie kommt dann rein zur zweiten Hälfte und holt sich nach 5 Minuten schon für ein klares Frustfoul, eine total unnötige gelbe Karte und motzt dann noch in alle Richtungen. Man weiß nicht, ob es gegen die Schiedsrichterin geht oder gegen die Mitspielerin oder gegen das Wetter oder was auch immer. Das heißt, verständlicherweise ist sie offenbar mit sich selbst beschäftigt, aber genau so jemand müsste ja Essen jetzt ja helfen. Also diese Spielerinnen, Meyer, Kowalski, Meissner, unter anderem, die müssten vorangehen. Und das war, also dass es dann später noch so dahin ging, war dann, glaube ich, nicht mehr ganz, also das passte einfach alles zusammen an diesem Tag. Und das ist halt das Schlimme, das war jetzt kein einmaliger Ausrutscher von Essen, sondern die stehen mit 1-17 Toren am Ende der Tabelle. Und aktuell würde ich auch sagen, also wenn wir ein Power-Ranking machen, wo wir uns versuchen zu lösen von Ergebnissen, ist Essen trotzdem noch mit Abstand letzter. Und das ist halt ein Problem.
Ja, und ich würde das jetzt auch nicht an Natascha Kowalski festmachen wollen. Nee, also ich habe das Beispiel nicht so gesehen. Genau, ja. Aber so ein Beispiel, weil du eben sagtest, wir haben jetzt die Spielerinnen schon fast alle aufgezählt, bei denen man erwarten würde, die bringen da Sicherheit rein. Da sehe ich aber auch Jana Feldkamp zum Beispiel. Ich glaube, dafür ist sie geholt worden, um da Sicherheit reinzubringen. Und das habe ich halt auch überhaupt nicht gesehen, dass das irgendwie im Mittelfeld gestützt hat. Und das ist schon hochgradig besorgniserregend, wie sie das gerade spielen und dass da einfach offenbar niemand auf dem Feld steht, der ausreichend eingreifen kann und der dann einfach sagen kann, so, dieses Spiel gewinnen wir nicht mehr, aber jetzt gucken wir mal, dass wir nicht komplett untergehen, so wie es dann letztendlich passiert ist. Das darf dir ja einfach nicht passieren. Das ist die höchste Bundesliga-Niederlage für Essen, habe ich gelesen, seit dem 0-8 gegen damals noch den ersten FFC Frankfurt. Also das ist 15 Jahre her, dass die in der Bundesliga so hoch verloren haben. Und das darf eigentlich in der Form nicht sein, dass es so komplett dahin geht in so einem Spiel. Und ich sehe schon, dass es da auch Gründe gibt neben der Ausrichtung oder neben Krisen einzelner Spielerinnen. Also Essen hat schon auch ein Problem mit Verletzungen. Lili Pucella, die Topscorerin der letzten Saison ist und einfach auch eine Spielerin, die sich dagegen stemmt in solchen Spielen für Essen, fällt einfach noch lange aus. Birke Sterner hat sich direkt im ersten Spiel in der ersten Minute gegen Frankfurt verletzt. Ich weiß nicht, wann die zurückkommt. Das sind auch Fixpunkte gewesen für Essen. Das sind Leute, die jetzt gerade fehlen und die haben noch eine längere Verletztenliste. Da wird nicht so viel kommuniziert. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie lange fallen die jeweils aus. Aber Jette Terhorst oder Mailin Ten Hagen habe ich auch auf Krücken gesehen im letzten Spiel. Und Annalena Rieke fehlt auch, die mitten in der Vorbereitung zur AS Rom gewechselt ist und in der Form nicht ersetzt worden ist. Da hat man sich irgendwie von Shari van Belle viel erhofft. Und da habe ich das Gefühl, dass die aber noch ein bisschen braucht, um in der Bundesliga anzukommen. Also auch um dieses körperliche Spiel mitgehen zu können, habe ich das Gefühl, da ist auch oft in den Zweikämpfen, ist sie einfach noch nicht so drin. Aber in diesem Spiel war die gesamte SGS halt nicht in den Zweikämpfen.
Vanessa Fürst zum Beispiel hat 1 von 8 direkten Duellen gewonnen und das eben als Verteidigerin, zeigt aber auch, dass man hier vielleicht auch den absolut falschen Gegner zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt hatte, denn der VfL Wolfsburg war brutal und zwar auch brutal gut und stark. Am Ende landet man zwar nur in Anführungszeichen bei 18 Schüssen, aber 14 davon gehen zum Beispiel aufs Tor. Also das war eine unheimliche Quote und jemand wie eine Vivian Endemann mit 2 Toren und 2 Vorlagen oder eben auch eine Bussi, die 2 Tore gemacht hat, eine Pedemors, die in dieser vorgeschobenen Rolle noch viel, viel besser ist als auf der 6, wo wir sie am Anfang in der Saison gesehen haben, die so enorm agil und schnell ist, dass einfach allein vom Tempo her, mit dem sie Aktionen durchgeführt hat, da ist Feldkamp nicht mitgekommen in vielen Aktionen. Also was ich damit sagen will, ist, das war schlecht von Essener Seite, aber man darf auch nicht aus diesem Spiel rausgehen, ohne zu sagen, meine Güte, wie beeindruckend gut gerade der VfL Wolfsburg spielt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, bei dir auf Instagram auch irgendwie gesehen, dass du schriebst, ist das vielleicht gerade das beste Mittelfeld der Frauen-Bundesliga?
Also Minge, Schierland und Pedemors, genau, die 3.
Genau, dass sie da gerade am Start haben, da würde ich sagen, ja, das ist möglich. Aber würde ich auch so ein bisschen drauf gucken, gegen wen haben die bisher gespielt in der Bundesliga. Und dann habe ich da HSV, Carl Zeiss Jena, Köln, Bremen und jetzt Essen stehen. Und deshalb würde ich sagen, warten wir mal noch eine Woche ab und dann kann man, glaube ich, mehr dazu sagen.
Ja, ich meine, man kann im Grunde den ganzen Monat abwarten. Der Spielplan von Wolfsburg, beim ersten Hinsehen ist er brutal, beim zweiten Hinsehen vielleicht aber gar nicht so sehr. PSG zu Hause, Bayern zu Hause, Vålerenga auswärts, Leverkusen auswärts, Hoffenheim zu Hause, Union auswärts, Eintracht zu Hause. Also das waren jetzt sehr, sehr viele Namen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich denke, ihr habt immer wieder mitbekommen, da ist eigentlich kein Gegner der Güteklasse Essen, sorry, ist jetzt nicht respektlos gemeint, aber ihr wisst, auf was ich hinaus will, mit dabei. Und im ersten Moment dachte ich mir, boah, das ist ja wirklich ein brutaler Oktober und das geht ja noch ein bisschen in November rein für Wolfsburg. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, dass man gerade bei diesen Spielen gegen Leverkusen, Hoffenheim, Union und Frankfurt, also eben Teams, wo es echt eng werden könnte, vor allem Frankfurt, Hoffenheim und Leverkusen, da hat man jetzt keine Champions League außenrum, sondern die sind quasi unbenommen davon. Also ja, ich gebe dir schon recht und es ist natürlich auch richtig, darauf hinzuweisen. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch ein bisschen so, ist mir jetzt schon öfter aufgefallen hier im Rasenfunk, betrifft auch mich, wenn Bayern 8:0 gewinnt, dann sprechen wir drüber, wie toll das ist, wie toll die Tore herausgespielt waren und was für fantastische Stürmerinnen das sind. Und bei Wolfsburg schaffen wir es jetzt nicht, darüber zu sprechen.
Doch, die haben das fantastisch gemacht, ohne Frage. Also was da an Tempo und an Kombinationen drin ist und auch an Durchsetzungswille. Mhm. Also wenn man Janina Minge zuguckt, dann ja, die will das Tor halt und dann macht sie es. Das ist absolut beeindruckend, was die da spielen. In dem Spiel hat man es ihnen halt auch nicht so wahnsinnig schwer gemacht, aber du musst es halt auch erstmal umsetzen. Es gibt jetzt auch genügend Beispiele in der Bundesliga jetzt gerade, wo Mannschaften das eben nicht umsetzen. Ne, diese Möglichkeiten, die sie eigentlich hätten und was im Team steckt. Und das hat Wolfsburg einfach brutal runtergespielt und richtig gut gemacht.
das finde ich auch. Und eben, also du hast es ja schon gesagt, mir gefällt auf jeden Fall dieses Dreier-Mittelfeld sehr, sehr gut. Sjelland, Minge, Pedemos in der jetzigen Aufstellung. Ich finde, dass viele der Probleme, die wir bei Wolfsburg gesehen haben, was so zum Beispiel Passwege, die viel zu lang werden, angeht, die hast du gegen Essen kaum gesehen. Was sehr, sehr gut funktioniert hat, waren Verlagerungen. Immer wieder haben die Endemann mit wahnsinnig viel Platz in die Aktion bekommen. Auch deswegen musste dann immer wieder Pucks rausrücken aus dem Zentrum und sah dann ganz schlecht aus, weil Endemann einfach im Grunde einfach an ihr vorbeigerannt ist. Auch wenn es nicht einfach war, aber es sah einfach aus. Also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Plus, sie waren defensiv so wenig gefordert, dass eben dann auch Wedemeyer und Levis weit nach vorne schieben konnten. Irgendwann hat Dijkstra angefangen anzudribbeln, weil es quasi gar keine Gefahr mehr gab von Essener Seite. Das war schon wirklich sehr, sehr überzeugend. Und das, obwohl ja bei Wolfsburg auch manche gar nicht auf dem Feld standen, wie zum Beispiel eine Svenja Hut oder eine Alex Popp, wurde auch dann schon ausgewechselt für ihre Verhältnisse früh in der 62. Minute. Und dann kommt halt eine Bärenstein. Ich meine, da denkst du dir als SGS-Spielerin auch, okay Leute, warum muss das sein? Also es ist natürlich eine Qualität des VfL, aber fand das wirklich beeindruckend. Und ich habe aber gesehen, Sven hat seine Hand gehoben. Sven, was willst du denn? Du willst jetzt bestimmt wieder rummäkeln am VfL.
Nein, überhaupt nicht. Da ich das Spiel nicht gesehen habe, kann ich dazu nichts sagen. Aber als das Ergebnis gelesen, also nicht gelesen, war ja da gerade im Stadion bei Bayern und eine Kollegin rief mir zu, übrigens, Wolfsburg hat 8-0 gewonnen. Und ich dachte mir, ja, das übliche Ergebnis gegen die SGS Essen. Was ich damit sagen möchte, ist, ich möchte einen kleinen Hoffnungsschimmer an die Fans der SGS geben, weil sie ja eigentlich in den letzten Jahren Mitspielen gegen den VfL Wolfsburg immer sehr gestraft waren. Und ich habe gerade eben noch mal kurz nachgeschaut. Die haben letztes Jahr 0-6 und 0-9 gegen Wolfsburg verloren. Also das ist jetzt, also Wolfsburg und SGS Essen, it's a match in heaven for Wolfsburg and a match in hell for die SGS, ja, wenn man so möchte. Insofern habe ich da noch ein bisschen Hoffnung für die SGS. Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich ein schwaches Herz für die SGS habe und dass ich es ein bisschen mit denen halte. Habe auch leider gar nicht so viele Spiele gesehen von der SGS dieses Jahr. Hoffe aber, dass sie noch irgendwie die Kurve kriegen.
Ja, es gab auch diesen einen Pass von Natascha Kowalski, wo man gesehen hat, was da drin steckt. Und meine Hoffnung ist auch, dass das da wieder rauskommt. Dass das Selbstvertrauen zurückkommt, dass sie in einer Position spielt, wo sie das, was sie kann, nutzen kann. Und dann kann das auch alles wieder besser werden. Aber im Moment läuft es halt einfach bei ihr nicht. Und es läuft aber auch beim gesamten Team nichts zusammen. Und ja, ich weiß nicht, wann Beke Sterner wieder zurückkommt. Ich glaube, das könnte auch noch mal Sicherheit geben. Und bei Lili Pocella wird es leider noch ein bisschen dauern. Aber wenn die zurückkommt, dann kann das auch alles noch mal ganz anders aussehen. Von daher, es ist 5. Spieltag. Ist ja nicht alles zu Ende jetzt. Aber sie hängen halt schon deutlich tiefer da unten drin, als ich das erwartet hätte. Also, ich bin davon ausgegangen, dass die im Abstiegskampf stecken werden. Bin aber nicht davon ausgegangen, dass die ganz unten stehen und dass sie mit so vielen Gegentoren ganz unten stehen zu dem Zeitpunkt.
Aber es gab ja auch schon bessere Spiele. Also im DFB-Pokal ist man souverän weitergekommen. Gegen Köln hat man schon deutlich verändert gespielt. Sogar in diesem Spiel, das war unmittelbar nach dem 0-3, was übrigens durch dieses Frustfoul, dieser Freistoß zum 0-3 verursacht wurde. Da hat dann Kowalski diesen Pass auf Van Bell geschlagen und Johannes dann stark zur Ecke pariert. Also es gibt auch Hoffnungsschimmer für die SGS. Vielleicht ist auch ein kleiner Teil dieser Hoffnung, dass man bei einem Team antritt, jetzt dann in der nächsten Woche, das nun wirklich auch nicht gerade krisenfest ist, nämlich in Leipzig bei Raba, über die sprechen wir später noch. Die könnte man, also mit einem Sieg da könnte man gleichziehen mit Leipzig. Und da sieht man schon, warum vielleicht auch da die Situation gerade keine absolut entspannte ist. Und für Wolfsburg beginnen jetzt, komm, ich sag's einfach, die Wochen der Wahrheit zu Hause gegen die PSG. Und dann gegen den FC Bayern, das Spiel gegen Bayern, dann am Samstagabend kann man sich sicherlich oder Samstagnachmittag zur Gemüte führen. Wir blicken auf die Tabelle und haben damit Platz 1 und Platz 2 schon besprochen. Jetzt wollen wir über Platz 3 reden. Auf den hat sich die TSG aus Hoffenheim geschoben, und zwar mit einem Sieg beim HSV. Und dieser Sieg lag so dermaßen in der Luft. Von Beginn an spielt nur die TSG nach 15 Minuten, glaube ich, 6:0 Schüsse und eine ganze Reihe von Toren, die allerdings auch unter tätiger Mithilfe des HSV fallen. Das 1:0 nach einem Fehler von Schuld. Danach hat tatsächlich der HSV allerdings zwei große Chancen. Einmal vergisst Brunthaler querzulegen, einmal trifft Mikolajowa, meine Güte, nur die Latte. Aber dann klärt der HSV bei einer Ecke sehr schlecht, beziehungsweise gar nicht. Das ist auch Mikolajowa, die das nicht gut macht. Ich muss diesen Namen offenbar umschiffen. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was gerade los ist. Amporta trifft zum 2:0. In der zweiten Hälfte wird Hillebrand nahe der Notbremse gestoppt, aber es gibt nicht mal Gelb, sondern einen Freistoß für Hoffenheim. Ich glaube, da hätten wir nochmal drüber diskutiert, wenn nicht Rankin dann in der 58. Minute das 3:0 gemacht hätte. In der 86. fällt zwar noch das 3:1 durch Brunthaler nach einer Ecke, aber Melissa Kössler macht in der 91. dann doch noch das 4:1. Und so, Sven, gewinnt eben die TSG sehr souverän vor einer gerade für Montagsspiele herausragenden Kulisse von über 4.600 Zuschauern innen im Volkspark. Wie hat dir denn Hoffenheim gefallen?
Ziemlich gut sogar. Also von den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, ich hatte das Glück, das Spiel heute zu sehen, dann Bayern und Union gegen Freiburg, muss ich sagen, habe ich tatsächlich drei sehr gute Siegerinnen gesehen in dem Spiel, die in etwa auf dem gleichen Level waren, wenn man so möchte. Natürlich jedes auf seine eigene Art und Weise. Aber ich war tatsächlich beeindruckt von der TSG Hoffenheim, müsste jetzt eine Weile überlegen, wann ich dieses letzte Mal in einem Spiel nicht gegen den FC Bayern so gut gesehen habe. Also das schon länger nicht mehr. Sie waren sehr variabel in ihrem Spiel, haben am Anfang viel über außen gespielt, dann sind sie nach innen gezogen, haben besonders viele auf engstem Raum kurze Pässe gespielt, haben sich damit dann in gute Positionen kurz vorm 16er gebracht, haben auch mal einen langen Ball gespielt, vorne Stürmerin geschickt. Sergi hat immer wieder die Position gewechselt. Sie hatte einen Torschuss mal an der Grenze vom 16er, glaube ich. Mhm. Dann war sie wieder in der Box vorne drin. Also sie waren unheimlich variabel, haben gute Passwege gehabt, haben gute Laufwege gehabt. Und dann muss man auch sagen, aber auch gegen einen HSV gespielt, der in der Abwehr vogelwild war.
Hm. Lass es mich noch kurz aus Sicht der TSG noch erzählen, weil über den HSV müssen wir gleich auch noch sprechen. Was ich da nämlich interessant fand war, du hast ja auch gesagt, sie haben viel über den Flügel gespielt. Und das lag aber an der Spielanlage des HSV. Der HSV hat in einem 5-2-2-1 verteidigt, in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte haben sie umgestellt auf Viererkette. Dann wurden die Räume hinter der Kette größer. Deswegen kam dieses Tor auch mit Ansage, dass sie da irgendwie aus einer Flügelposition hinter die Kette spielen und dann einfach mal durch sind. Aber das heißt, der HSV hat eben quasi mit zwei Sechserinnen und zwei Achterinnen gespielt und davor eben noch eine Spitze. Das heißt, klarer Fokus auf, wir kriegen das Zentrum zu, wir lassen jetzt hier irgendwie nicht da die zwei Zehnerinnen, die Hoffenheim dann gerne mal da reinschiebt, denen lassen wir jetzt einfach nicht viel Platz. Das hat aber zur Folge, zum einen, also die Flügel waren immer frei, deswegen hat die TSG dahin gespielt. Plus das zweite war, die hatten null Stress im Spielaufbau. Die standen in einem 3-2-Spielaufbau, also in klarer Überzahl, und die zwei in der Mitte, die konnten dann nicht angespielt werden, weil da eben immer alle die HSV-Spielerinnen außenrum waren. Und dann fand ich aber total interessant, was Hoffenheim dann gemacht hat. Und das würde mich wirklich sehr interessieren, ob das Matchplan war oder ob die Spielerinnen schon in der Lage sind, sowas selber zu erfassen und es umzusetzen. Denn sie haben im 3-2 aufgebaut und die Außenverteidigerinnen, die bei Hoffenheim gerne mal so auf der Mittellinie ungefähr stehen, dass du einen sehr, sehr kontrollierten Aufbau hast, die haben unheimlich weit nach vorne geschoben. Und so stand nämlich 5 gegen 5 in der vordersten Kette beziehungsweise in der Fünferkette vom HSV. Und dann ist ja das Klassische, dass du dann versuchst, eine kommt entgegen, die andere geht dahinter in die Lücke. Also sprich, du versuchst so gegenläufige Bewegungen zu machen, du tauscht deine Position und so weiter und so fort. Und das hat Hoffenheim auch gemacht, aber mit einem wirklich fantastischen Timing, nämlich immer erst dann, wenn der Ball in der Nähe war. Im ersten Moment standen die alle in der Kette, deswegen konnte der HSV auch nicht weiter rausschieben. Die haben es total schwer gehabt, irgendwie dieses Feld eng zu bekommen. Dann hat Hoffenheim, ist dann ins Angriffsdrittel vorgekommen und erst wenn dann der Ball auf einem der Flügel war, dann ging es los. Dann kam eben Kössler kam entgegen, Chachi kam entgegen, Amporta ist einfach mal in die Tiefe gegangen. Also dann haben sie ihren ganzen geilen Offensivkram gemacht, den sie halt alle so können. Und dann war der HSV aber so richtig, richtig überfordert. Und deswegen war dieses Spiel auch vor allem in der Anfangsphase, in der absoluten Anfangsphase, in den ersten 15 Minuten, war das so grotesk, weil immer wieder der HSV in totale Chaos-Situationen geraten ist, obwohl man gar nicht erkennen konnte, woher kommt gerade das Chaos. Ihr standet doch gerade noch in dieser Fünferkette. Und das lag nämlich meiner Meinung nach, dass Hoffenheim eben so sneaky war, dass sie die Aktion erst gestartet haben, als quasi das Feuer auch nicht mehr zu löschen war für den HSV. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. War der Plan von Hamburg war auch gut, aber die TSG hat ihn so dermaßen auseinandergenommen. Das war ja wirklich beeindruckend und war aus taktischer Sicht total interessant.
Wobei man auch sagen muss, dass natürlich die ersten beiden Tore hauptsächlich nach Standards gefallen sind, also nicht aus dem Spiel heraus, aber da waren sie dann teilweise eben auch vogelwild gewesen. Ich erinnere mich, glaube ich, an das 2-0 war es. Jubina Lahr wurde von der einen Seite auf die andere Seite rübergezogen, das heißt, sie hat die Seiten gewechselt. Dann kam in der gleichen Minute kam dann die Ecke für Hoffenheim. Jubina Lahr geht quasi wieder rüber auf die andere Seite, also an den langen Pfosten. Dann kommt die Ecke rein, Jubina Lahr unterspringt den Ball und läuft dann völlig, also desorientiert, quasi im Strafraum umher. Und die Hoffenheimerin, obwohl da drei Spielerinnen drumherum standen, die Hamburgerinnen haben es nicht geschafft, die Hoffenheimerin in den Griff zu kriegen und den Schuss irgendwie zu blocken oder ähnliches. Und natürlich, du sagst auch, Inga Schuld, die hatte in den ersten Minuten hatte sie es halt nicht ganz einfach, ne? Also sie hat halt eine Unsicherheit drin, die fast, das war glaube ich sogar das 1-0, genau, sie hat quasi das 1-0 verschuldet gehabt.
Ja, und vorher lässt sie schon eine Flanke fallen und verschätzt sich bei einem abgefälschten Schuss grob, also der geht dann an den Pfosten, also das heißt, sie hat ganz offensichtlich nicht damit gerechnet.
Also sie war schon ein Unsicherheitsfaktor, fand ich, in der Abwehr und vielleicht hat sich das auch ein bisschen auf die Spielerinnen vor ihr ausgewirkt und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie im Allgemeinen hinten in der Abwehr beim HSV relativ verunsichert waren und irgendwie Abstimmungsprobleme hatten. Also dass er wirklich nicht, man hat auch ab und zu hat man Inga Schuld gesehen, wie sie dann nochmal extra Anweisungen gegeben hat und sonstiges, aber ich hatte aber auch so grundsätzlich das Gefühl, dass sie das irgendwie nicht so rausgebügelt bekommen. Und dass sie keine klaren Aktionen im Strafraum haben, wo sie den Ball halt einfach irgendwie hätten klären können, dass es dann relativ schnell 2-0 stand nach mehr oder weniger diesen beiden Standardsituationen. Und dann ist es natürlich schwierig, gegen so ein Team wie Hoffenheim zurückzukommen. Was ich an dem HSV an sich bewundere, ich habe das Spiel gegen Wolfsburg damals gesehen, ist, sie haben immer wieder Aktionen drin, da haben sie sich manchmal das dann hinterher selber wieder mit dem Hintern eingerissen, wo sie ein, zwei Aktionen hatten, auch wenn es durch individuelle Aktionen war, wo sie eine Chance hatten, zumindest eine Torchance oder zum Abschluss zu kommen, dann hattest du das Gefühl, oh, jetzt sind sie wieder da, jetzt kommen sie wieder. Und zack, im nächsten Moment haben sie es wieder eingerissen und Hoffenheim hatte eine Riesenchance und sofort waren sie eigentlich, fand ich, wieder verunsichert. Aber grundsätzlich, auch wenn man die zweite Halbzeit vom HSV nimmt, wo sie das Tor gemacht haben, wo sie in der zweiten Halbzeit, wie du gesagt hast, Lisa hat umgestellt, da fand ich, stand man viel, viel besser. Und hatte auch nach vorne, hat man wesentlich besser ausgeschaut im Angriffsdrittel der Hoffenheimerinnen, hat dann auch zu Recht, fand ich, den Anschlusstreffer geschossen. Und das bewundere ich beim HSV, dass sie tatsächlich immer wieder in der Lage sind, sich so ein bisschen auch selber am Schopf zu packen und sich da quasi rauszuziehen und zu sagen, okay, egal, wir packen das jetzt und wir gehen jetzt nochmal nach vorne und wir erarbeiten uns die Chancen und wir kriegen noch unser Tor, und wenn es am Ende halt 4-1 steht.
Das stimmt. Also würde ich total zustimmen, dass der HSV in jeder Phase die berühmten Nadelstiche setzen konnte, und eigentlich schießt man das 1-1. Also Brunthaler bekommt direkt nach dem 0-1 bekommt Brunthaler einen tiefen Pass, lässt Vanessa Diem aussteigen und sie schießt, und neben ihr steht Hillebrand komplett frei. Sie sieht's wahrscheinlich nicht, sonst legt sie quer und dann ist das sehr wahrscheinlich der Ausgleich. So kann Laura Dick parieren. Direkt danach gewinnt Hoffenheim, weil sie hoch stehen bleiben, hoch pressen, Hoffenheim den Abstoß, wie man es von ihnen kennt, kurz ausspielt. Da verlieren sie den Ball und Mikolajowa schießt und trifft nur die Latte. Und später gab es solche Situationen auch. Es gab noch diesen tiefen Pass auf Hillebrand, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, wo mit ein bisschen einer anderen Positionierung wir vielleicht auch über eine Notbremse hätten reden können. Und die Frage auch wirklich ist, ob das richtig entschieden war, dass das für Hoffenheim gepfiffen wurde. Und das zieht sich auch durch die zweite Hälfte, in der man auch, also wie gesagt, hinten sehr wackelig stand, und diese hohe Positionierung, da war man auch sehr anfällig, weil man einfach, in Summe hat der HSV eigentlich fast nie Druck auf die Hoffenheimerinnen bekommen, wenn die einen tiefen Pass spielen konnten. Die hatten dann immer einen freien Fuß oder sehr, sehr häufig einen freien Fuß. Und dann hat es halt Hoffenheim auch einfach sehr gut gemacht. Also Grabowska hat da super Pässe geschlagen, Chiara Hahn auch. Gloning und Amporta, das war vielleicht das beste Spiel von den beiden, was ich bisher in der Saison gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz, der HSV heute über das ganze Spiel hinweg immer wieder kleinere Chancen, war defensiv aber auch so schlecht, dass das Ergebnis auch in der Höhe verdient ist, würde ich sagen. Dementsprechend war es aber halt dann ein erfrischender Auftritt für alle, die nicht emotional involviert sind auf HSV-Seite. Ich glaube, so kann man es fast zusammenfassen. Es war ein wunderbares Montagabendspiel, und man hatte sogar auch vor dem Hintergrund natürlich von dem 3-3 gegen Wolfsburg so kurz den Gedanken, na, wenn die jetzt das 2-3 machen in der 88. mal gucken, was dann passiert. Aber den Freistoß fängt halt dann Laura Dick, und der war auch nicht wirklich gefährlich. Überhaupt diese Freistöße aus dem Rückraum, da müssen sie nochmal an ihrem Timing arbeiten. Das war ganz fürchterlich. Die kamen immer so geschlagen, dass sie es gar nicht erreichen konnten.
Vielleicht, wenn jemand von den HSV-Fans zuhört oder von den podcastenden HSV-Fans, die vielleicht auch im Stadion waren. Mich würde tatsächlich mal interessieren, ob das Absicht war, dass der HSV die Leute im Stadion so zusammengefasst hat, weil normalerweise hätte ich jetzt eher vermutet, dass sie direkt hinterm Tor in der Kurve stehen. Aber die aktiveren Fans waren alle geballt hinter der Eckfahne. Und es gab ja dieses Echo im Stadion, wenn die HSV-Fans gerufen haben, und das, was sich wirklich toll angehört hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und da würde mich wirklich mal interessieren, ob das so Absicht vom HSV war, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen da hinten in die Ecke, weil dadurch können wir dieses Echo kreieren, anstatt dass wir uns breit hinter dem im Tor aufstellen, weil wir eben nicht 10.000, 20.000 sind, um dadurch einfach einen besseren Support zu generieren. Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
Also ich befürchte es, wenn. Ich weiß es nicht. Und ich weiß aber, dass User wie Saure Hefe und so weiter, die werden es sicherlich im Forum jetzt dann kommentieren. Ich vermute, dass es vor allem optische Gründe hat, weil du dann eben die ZuschauerInnen auch wirklich siehst. Plus, ich vermute doch sehr, dass du dann eine Seite der Eingänge aufmachst auf dem Stadion. Das ist ja alles, jeder aufgemachte Eingang sind Ordner, ja, die du da hinstellen musst und so weiter und so fort. Kennst du ja auch von der Arena. Und dass es dann eher daher die Entscheidung kam, okay, wir machen eben quasi die ganze Gegengerade auf und da kommt man ins Stadion rein. Und nur wenn wir wirklich noch andere Blöcke verkaufen, machen wir auch andere Eingänge auf. Aber gut, das werden wir bestimmt in den Kommentaren erfahren. bin ich schon sehr gespannt drauf. War auf jeden Fall ein interessantes Spiel und für den HSV ist ja dahingehend auch nicht so wahnsinnig viel passiert, dass man ja weiter bei 5 Punkten steht, was ja eine fantastische Bilanz ist nach 5 Spielen. Und es geht jetzt dann ins Spiel zu Werder Bremen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, schon über 28.000 Tickets verkauft. Da kann man sich wirklich drauf freuen am nächsten Samstag. Und auch Hoffenheim hat eine interessante Aufgabe vor sich, denn man wird gegen Leverkusen spielen. Leverkusen nur 1 Punkt hinter den Hoffenheimerinnen. Zu Hause, also aus Sicht von Hoffenheim, im Dietmar-Hopp-Stadion wird man antreten gegen Leverkusen am nächsten Spieltag. Damit kommen wir noch nicht zu Platz 4, das war nicht wieder ein Spiel von Sven, sondern zu Platz 5, Eintracht Frankfurt. Die Eintracht durfte diesen Spieltag eröffnen am Freitagabend und tut das gleich mit einer Großchance von Ereleta Memeti. Dann schießt Gerardin Reuteler nur an den Pfosten und es wirkt deshalb ein bisschen irritierend, dass die Eintracht mit einem 0:0 in die Halbzeit geht. Aber in der zweiten Hälfte, da fallen dann die Tore. Allerdings im Entstehen zumindest bemerkenswert. Das erste ist ein Strafstoß. Anjomi ist zuerst am Ball, wird gefoult. Elisa Sens trifft in der 55. Minute zum 1:0. Aber mal wieder kann Isabella Jaron für Jena ausgleichen und toll das Tor treffen zum 1:1 in der, das habe ich mir jetzt hier gerade gar nicht aufgeschrieben,
68.
In der 68. Minute. Vielen herzlichen Dank. Es kommt dann zu einer Ecke. Bei dieser Ecke, da klammert Amanda Ilstedt ganz kurz an Hannah Etzold. Ich persönlich würde nicht sagen, dass sie sie wesentlich behindert, aber es ist insofern bemerkenswert, weil eben dann nach so einer kleinen Abprallaktion Ilstedt im Sitzen per Rückzieher das 2:1 erzielt und logischerweise aus Sicht von Jena ist das schwer zu verdauen. Und dann gibt es sogar noch einen Strafstoß. Wieder wird Anjomi gefoult, wieder tritt Elisa Sens an, wieder trifft sie und das ist dann der Endstand. 3:1 für Eintracht Frankfurt und dadurch eben, Lisa, haben es die Frankfurterinnen geschafft, den Kontakt nach oben zu halten. Jetzt in dieser Woche, in der es jetzt ja dann auch international gegen Slowako weitergeht. Wie hat dir denn die SGE gefallen?
Mäßig. Also die Frankfurterinnen haben das Spiel verdient gewonnen. Darüber muss man, glaube ich, nicht großartig diskutieren. Ballbesitz bei ungefähr 60-40, Torschüsse 23:7, Ecken 10:1. Die haben das Spiel dominiert, die haben es verdient gewonnen. Die mussten es auch gewinnen. Sie haben den Anschluss nach oben gehalten, im Grunde alles richtig gemacht. Aber ja, wie du schon sagst, wie die Tore fallen. Also die brauchen 2 Elfmeter und dieses Tor nach der Ecke, wo man jetzt drüber streiten kann. Für mich war das aus der Zeitlupe nicht so klar ersichtlich. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, hat Amanda Ilstedt da jetzt Etzold so sehr behindert, dass sie deswegen den Ball fallen lässt und dadurch entsteht dann letztlich das Tor oder nicht. Es sah für mich schon so aus, als ob die Torhüterin da behindert wird, als ob sie gestoßen wird in dem Moment. Und dann muss ich sagen, wenn ich das alles betrachte, kann es halt auch anders ausgehen, wenn es dumm läuft für die Frankfurterinnen. Eigentlich müssen die das klarer machen, weil wir sprechen hier halt von Jena, die in der Tabelle, die das gut machen in dem Spiel, die das auch in den letzten Spielen schon gut gemacht haben.
Das wäre jetzt mein Argument gewesen. Also ist
aber
Jena wirklich
ja,
so?
Ja, die machen das toll. Mhm. Die machen das toll für das, was sie an Ausgangssituation haben als Verein. Trotzdem würde ich von Frankfurt mit den Ambitionen, die der Verein hat, das ein bisschen klarer erwarten, so ein Spiel. Dass sie das klarer dominieren. Und man muss auch einfach sagen, die kassieren jetzt im 5. Spiel den 9. Gegentreffer. Und ja, da muss ich sagen, das ist mir ein bisschen viel, was da in der Abwehr schief geht. Und da ist ja auch bei dem Tor von Jena einiges schief gegangen in der Frankfurter Abwehr.
Plus, Jena schießt ja fast noch, natürlich wieder durch Jaron, das 2:2 in der 79. Minute. Also es gibt ja noch diese Riesenchance, erst Mühlemann und dann tatsächlich Jaron. Also Jena kommt sogar dann noch zu Chancen. Also ich stimme dir dazu, gerade was die Defensive angeht, da hat die Eintracht immer noch Abstimmungsprobleme und man kann es nicht so ganz benennen, finde ich, denn sie wechseln sich so ab in den Stellungsfehlern und in den kleineren Fehlern, die sie im Spielaufbau haben. Also das ist jetzt nicht eine Spielerin, sondern immer mal wieder haben sie einen kleineren Fehler mit drin und manchmal stellen sie sich auch nicht besonders schlau an im Spielaufbau. Also da würde ich schon mitgehen. In der Offensive bin ich zwiegespalten, ehrlicherweise. Denn ich finde, also am Ende sind die Tore alles quasi besondere Situationen, bei denen man jetzt über Glück und Pech und Zufall und so weiter diskutieren könnte. Ich finde aber, dass insgesamt Eintracht Frankfurt es eigentlich in jedem Spiel, in fast jedem Spiel, ich glaube gegen Hoffenheim, das war das eine Spiel, wo sie es nicht so wirklich gut hingekriegt haben, es schafft, sich eine ganze Reihe von sehr guten Torchancen herauszuspielen und dann musst du davon eben ein paar nutzen und wenn du das tust, gewinnst du in der Regel deine Spiele. Und ich finde, das haben sie ja in diesem Spiel auch gemacht. Also diese erste Hälfte mit eben Memeti, mit Reuteler, das waren natürlich jetzt nicht 15 Chancen. Und das ist sicherlich der Unterschied zu Bayern und Wolfsburg. Die spielen sich in so einem Spiel in einer Hälfte 10 Chancen raus, in der anderen Hälfte nochmal 5 Chancen und dann reicht das auf jeden Fall, um zu gewinnen. Bei Frankfurt, Entschuldigung, sind es halt nur 5 Chancen. Aber ich fand das schon gut. Also wenn Anjomi das Zentrum freizieht und Memeti immer wieder diagonal da reindribbelt, dann sehe ich, okay, Jena hat da große Probleme mit und Frankfurt macht das wieder und wieder und wieder und irgendwann aber stellt sich Jena drauf ein, dann schafft es Frankfurt nicht mehr und dann brauchen sie noch ein bisschen zu lange, um neue Lösungen zu finden. Aber da habe ich den Eindruck, da fehlt eben auch gerade so die Gewissheit, dass man noch Ideen hat. Also bei Eintracht Frankfurt in dem Spiel habe ich mir das sogar aufgeschrieben, dass sie nach Ballgewinn Angriffe oft sogar abgebrochen haben. Die gewinnen den Ball und rennen zu viert aufs gegnerische Tor zu und immer mal wieder hatte dann die Spielerin, die am Ball war, das war mal Memeti, das war auch mal Reuteler in einer Szene, einmal war es auch Blomqvist, hatte dann nicht den Mut, in den Strafraum reinzuspielen, vertikal zu spielen, das jetzt auszuspielen, sondern sie haben lieber abgebrochen und wieder hinten rumgespielt. Und das ist ja genau das, was Frankfurt nicht auszeichnet. Eigentlich ist ja diese Vertikalität das Starke und dieses, dass sie auch manchmal diesen Flow bekommen, der schier unaufhaltbar scheint. Und meiner Ferndiagnose her ist das halt erklärbar dadurch, dass diese Saisonstart einfach wirklich ätzend war. Mit dem Ausscheiden gegen Real, mit dem 0-3 in Hoffenheim, jetzt letzte Woche mit diesem 1-2 bei Leverkusen, wo Leverkusen in der zweiten Hälfte kein einziges Mal schießt und Frankfurt trotzdem relativ weit davon entfernt ist, das 2-2 zu erzielen. Ich glaube, daher kommt das. Die schlechte Nachricht ist, so arg viel besser wird das nicht werden, weil Frankfurt hat einfach wirklich auch Pech, was so Auslosungen und so weiter angeht, wenn ich mir angucke, dass sie im DFB-Pokal jetzt mit Viktoria Berlin wirklich keine leichte Aufgabe hatten, die sie allerdings auch gemeistert haben und dann aber im DFB-Pokal auswärts bei Hoffenheim ran müssen, nachdem sie auswärts bei Wolfsburg gespielt haben in der Liga. Also irgendwas will auch in dieser Saison nicht, dass die Eintracht Erfolg hat. Ich habe jetzt sehr lange gesprochen, Entschuldigung. Was denkst du?
Ich finde, du hast recht, es float halt gerade nicht so, also es läuft nicht einfach für die Eintracht. Und dafür, dass es eigentlich eine Phase ist, in der es nicht so richtig gut läuft insgesamt und in der auch einige Spielerinnen keinen Lauf haben, also Laura Freigang zum Beispiel hat definitiv gerade keinen Lauf, schaffen sie es aber dran zu bleiben. Und das würde ich positiv sehen. Also wenn du es in so einer Phase schaffst, da oben nicht abreißen zu lassen, obwohl es gerade nicht einfach läuft, dann machst du irgendwas eben doch richtig. Und die haben natürlich auch gerade ein bisschen das Glück, dass Nicole Anjomi gerade einen sehr guten Lauf hat und das richtig toll macht. Das rettet sie gerade so ein bisschen in einigen Spielen. Und war auch ein Problem, als sie ausgefallen ist gegen Madrid zum Beispiel. Da konnte sie verletzt nicht mitreisen. Das hat man dann einfach gesehen. Und es sind einfach viele Spiele, das betont Nico Anautis ja auch. Im Moment wird er auch nicht müde, das zu betonen, dass es einfach sehr, sehr viele Spiele sind. Und die rotieren natürlich auch viel. Dadurch kommst du halt auch nicht so in die Abläufe rein. Aber ich gehe davon aus, dass das besser wird im Laufe der Saison. Und dann sehe ich die Eintracht auch nicht so schlecht, das hat mich jetzt nicht so 100% überzeugt gegen Jena.
Ja.
Aber sie haben es halt trotzdem gewonnen. Und auch zu Recht.
Und vor allem, wir haben da auch wieder so ein Henne-Ei-Problem. Denn ich hatte den Eindruck, dass die Eintracht dann das klare Übergewicht hatte, als Jena müde geworden ist, wieder gegen Ende des Spiels. Da gab es Chance um Chance und da waren auch die Verteidigerinnen müde, meinem äußeren Eindruck nach. Und Hanna Edzold hat da eine höhere Niederlage noch verhindert. Und jetzt ist es halt dann die Frage, ja, wie bewertet man diesen Befund? Weil man könnte auf der einen Seite sagen, na, das ist ja auch zu erwarten, wenn ein Profiteam gegen ein Nicht-Profiteam spielt und wenn du Chiba, Teulings, Freigang, Ivel und Reiso einwechseln kannst. Und Spoiler, ich muss euch gar nicht die Einwechselspielerin von Jena zu nennen, das ist nicht respektlos gemeint, aber logischerweise haben die nicht diese Qualität. Man könnte aber auch sagen, dass es eine Stärke ist, die Gegnerinnen so zu bespielen, dass ihnen eben die Kraft dann hinten raus auch ausgeht. Also sprich, das ist wieder dann so eine Perspektivfrage. Lenkt aber, finde ich, den Blick nochmal ganz gut auf Jena. Wir haben Jena jetzt schon gelobt. Anna Margreth ist, glaube ich, noch hervorzuheben. Ich finde, die hat es 1:1 ganz toll vorbereitet. Hanna Edzold hatte, wie gesagt, einige gute Paraden auch mit im Spiel mit dabei. Es waren auch wieder klare Fehler mit drin. Also Felicitas Stresser spielt einen Fehlpass. Ich glaube, da ist sie jetzt noch dankbar, dass der nicht bestraft wurde. Juckel hatte manchmal schlechte Momente. Bonsu, die schon so gute Spiele gemacht hat in dieser Saison, auch in einzelnen Momenten, gegen aber halt auch Gerardine Reuteler und Ereleta Mimeti im Hintertreffen. Also man merkt schon wieder, worauf ich hinaus will. Schmid hatte auch einen größeren Schnitzer mit drin. Und dennoch, Jena ist dran. Jena kann mit etwas mehr Glück das 2:2 erzielen. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Sollte das passieren? Wir wissen auch nicht, ob es in der Zukunft nochmal so ein Foul geben wird, wie zum 3:1, zum zweiten Strafstoß, der dann führt. Was würdest du denn bei Jena sagen? Wir haben jetzt bei Essen ja schon eine sehr düstere Prognose abgegeben, dass sich da einiges ändern muss. Jena hat dem Papier nach gar nicht so viel Unterschied zu Essen. Man hat auch nur einen Punkt und man hat eine Tordifferenz von -8 statt -16. Aber das ist der einzige Unterschied. Wie blickst du denn auf Jena?
Ich finde, sie machen das sehr gut im Moment. Ich glaube trotzdem, dass die da unten drin hängen bleiben. Einfach weil wenn ich mir den Rest der Liga angucke, ist die Konkurrenz zu groß. Ich glaube, dass es trotzdem richtig schwierig wird für Jena, auch wenn ich bewundernswert finde, was sie im Moment spielen. Aber du musst es halt auch erstmal durchhalten. Und wenn da 1 bis 2 Schlüsselspielerinnen ausfallen, dann, wie du sagst, ist halt auch die Bank nicht da, um das 1:1 zu ersetzen. Hm. Und deswegen glaube ich, dass das über die Saison schwer bleiben wird. Und dass die im Abstiegskampf stecken werden auf Dauer.
Ein ganz, ganz wichtiges Spiel, das kommt jetzt am Wochenende. Zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg. Sollte es da einen Dreier geben für eins von beiden Teams, dann ist das, könnte das ein Wendepunkt sein für eben denjenigen, der da gewinnt. Bei Unentschieden, okay, gut, dann müssen wir die Spannung verschieben auf einen späteren Spieltag. Aber das könnte wirklich interessant werden. Danach geht es übrigens zum HSV. Also Jena hat jetzt 2 sehr, sehr wichtige Spiele vor seiner Brust. Für Essen, für die Eintracht wiederum, Entschuldigung bitte, geht es jetzt gegen Slowako in der Europe Women League. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Naja, also der zweite Pokalwettbewerb, den es jetzt gibt, im Europapokal. So hätte ich es mir einfacher machen können. Und dann spielt man, und das ist auch höchst interessant, beim SC Freiburg, denn Freiburg liegt gerade noch ein Pünktchen vor der Eintracht. Also Thema dranbleiben an der Spitze. Hier wäre es dann gefragt und hier müsste es umgesetzt werden. Und das baut uns nämlich schon die Brücke zu dem Spiel, das Sven sich näher angeguckt hat. Union Berlin gegen den SC Freiburg. Und von Beginn an hat hier der SC Chancen. Kolb trifft in der 11. Minute den Pfosten. Mai Schneider kann dann in der 15. Minute das 1:0 erzielen für den SC Freiburg. Dann verletzt sich auf Seiten von Union Naika Reißner. Das ist natürlich ein ganz schwieriger Verlust. Nach dem Spiel wird auch noch bekannt, dass auch Tanja Pawolek sich noch verletzt hat bei Union. Freiburg hat Chancen aufs 2:0 und in der 43. fällt das dann auch durch Luca Birkholz. Kempel schießt danach noch an die Latte. Alena Bienz macht in der 88. das 3:0 und damit ist dann dieses Spiel endgültig entschieden. Der SC gewinnt mit 3:0 an der Alten Försterei in einem Spiel, Sven, in dem Union, obwohl Union jetzt nicht komplett weit weg war, auch mal eine Torchance zu haben oder ein Tor zu erzielen. Und trotzdem habe ich nach dem Spiel darüber nachgedacht, ob das vielleicht sogar die Partie war, in der Union am deutlichsten unterlegen war in der bisherigen Saison. Fandst du es auch so, dass Freiburg so klar besser war?
Absolut. Auch da muss ich sagen, natürlich habe ich nicht alle Spiele von Freiburg und von Union in dieser Saison gesehen. Aber da muss ich dir völlig zustimmen. Und auch Hans Martin vom Textilvergehen hat gesagt, das war ein Realitätscheck. Und ich denke, das muss man seitens Union auch so hinnehmen. Und der SC Freiburg, den habe ich, wie ich vorhin auch schon bei Hoffenheim sagte, sind die Parallelen schon länger nicht mehr so gut gesehen. Also nicht unter Theresa Merck, nicht unter dem Interimstrainer, der Theresa Merck dann vertreten hat. Bisschen fühlte es sich an wie zu Zeiten von Jens Scheuer, als der noch in Freiburg war, zumindest auch so in der ersten Halbzeit, gerade eben deswegen, weil Freiburg mit langen Bällen versucht hat, das Pressing von Union zu überspielen und umspielen, und das ist ihnen absolut hervorragend gelungen. Und da muss man auch Lisa Karl hervorheben, die eine überragende erste Halbzeit gespielt hat. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Da hatte, ich weiß nicht, ich glaube, Union wirklich nicht viel dagegen zu setzen. Und sie wussten, glaube ich, auch nicht wirklich, was sie dagegen setzen sollten. Ist natürlich schwierig. Klar, wenn du sagst, okay, du presst jetzt. Union ist ja auch dafür bekannt, dass sie durchaus ein gutes Pressing spielen können. Gehst vorne drauf, machst das Zentrum zu und Freiburg geht einfach her und sagt, ja, okay, alles klar. 2-3 Pässe, zack, sind wir bei euch vorne vorm Tor, wir überspielen euer Mittelfeld, läuft. Natürlich musst du in dem Fall auch ballsicher sein. Ja, also die Pässe müssten halt ankommen. Wenn die Pässe nicht ankommen, ist auch das alles Mumpitz. Aber an dem Tag kam halt einfach alles an für Freiburg. Und sie haben sich dann dadurch auch eine Chance nach der anderen rausgespielt. Und folgerichtig sind sie zu null in die Pause gegangen. Und in der zweiten Halbzeit, trotz Wechsel, natürlich die Verletzung, die du angesprochen hast, bedauerlich, absolut. Fand allerdings, dass das jetzt zumindest auf Seiten von Union keinen so großen Unterschied gemacht hat. Und in der zweiten Halbzeit hatte Union auch, also Freiburg hat dann auch teilweise, auch in der ersten Halbzeit hat Freiburg teilweise sich dann zurückgezogen. Er hat gesagt, okay, wir haben unsere Tour, wir ziehen uns jetzt ein bisschen zurück, wir sparen ein bisschen Energie und dann sind sie wieder nach vorne gegangen. Hm. Und das fand ich bei Freiburg tatsächlich überragend. Und in der zweiten Halbzeit hatte Union dann auch nicht wirklich viel dagegen zu setzen an dem Tag, muss man sagen.
Gab es so eine Drangphase in Anführungszeichen, also Anfang der zweiten Hälfte, ja, hatte schon Union seine Chancen, aber selbst da hatte man immer den Eindruck, okay, jetzt einmal nochmal so ein langer Ball, der ankommt und dann passiert, und dann ist es zwar nicht direkt passiert, aber nur, weil Freiburg die drei Chancen, die man da hatte, dann vergeben hat, aber später ist es dann eben noch gelungen, das 3:0 zu erzielen, aber diese langen Pässe, die haben wirklich sehr, sehr gut funktioniert, und zwar egal, wer sie geschlagen hat, also Laura Benkert hatte da tolle mit dabei, Greta Stegemann hat da 2-3 richtig gute gespielt. Jana Felde hat mehrere gute gespielt. Plus du hattest eben Lisa Karl, und die war echt so ein bisschen so ein +1 auf dem Flügel. Die war nicht in den Griff zu bekommen, hat für ganz viel Stress bei Union gesorgt. Und sie haben es vor allem immer wieder geschafft, über Lisa Karl dann das Zentrum freizuziehen. Also Union ist dann auf den Flügel rausgeschoben und alle haben versucht zu helfen, weil auch Freiburg da dann immer mit drei Spielerinnen stand. Und der Sechserraum, der war dann allerdings offen. Und dann gab es so eine ganz interessante Situation, und das ist dreimal oder so im Spiel passiert. Da stand dann, eigentlich standen sie in einem 4-versus-4 auf dem Flügel. Das ist ganz klassisch, das passiert ganz oft im Fußball, vor allem wenn der Gegner tiefer steht. Aber Sophie Nachtigall hat sich so weit aus diesem, nennen wir es einfach mal, ein ein Quadrat aus diesem Rechteck so weit rausgezogen, dass es eigentlich ein 3 versus 4 für Freiburg war und sie aber dann einfach nur angespielt werden musste und dann konnte sie in den freien Raum reindribbeln, weil nämlich die 4 von Union, die haben sich auf den Ball konzentriert und Sophie Nachtigall hat einfach darauf vertraut, ich kriege jetzt gleich den Ball und dann kann ich in den Raum reingehen, der einfach hier neben und dem, was wir gerade bespielen, offen ist, weil da Union nämlich was freigelassen hat. Das hat die 2, 3-mal super, super gut gemacht und Freiburg war in dem Spiel auch absolut abgezockt, was das Ausspielen von solchen Situationen anging. Das war schon wirklich sehr gut und hat, glaube ich, also da würde ich eben auch Hans-Martin zustimmen, hat, glaube ich, wirklich Union so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Natürlich kommen auch Themen wie Verletzung von Reisner mit dazu und der Start ins Spiel war nicht gut. Und dann hast du zwar einzelne Chancen, aber du vergibst die auch. Also es hätte auch sehr gut ja 1-1 stehen können, die Reisner-Chance direkt im Grunde nach dem 1-0 von Freiburg. Also solche Dinge kommen auch mit dazu. Im Wesentlichen war es aber so, dass der Plan von Freiburg besser ausgeführt war. Ich glaube nicht, dass der von Union schlechter war, aber der von Freiburg war so gut ausgeführt, dass die da keine Chance gegen hatten. Das fand ich echt beeindruckend.
Ja, absolut.
Was glaubst du?
Da gebe ich dir völlig recht.
Ist aus Unioner Sicht dann mitzunehmen. Also Freiburg freut sich natürlich sehr, dass man die gute Form jetzt bestätigen konnte und vielleicht auch so ein bisschen auch Zweifel ausräumen konnte. Wir haben noch in der Vergangenheit, also jetzt nicht beim 0-4 gegen Bayern, aber beim 6-2 gegen HSV haben wir noch sehr darüber gesprochen, dass das sehr schmeichelhaft für den SC Freiburg war. Also das Ergebnis viel, viel besser als die Leistung. Jetzt hat man beides aneinander angeglichen und das Ergebnis ist erfreulicherweise gut geblieben. Also da geht man jetzt natürlich mit einem guten Gefühl in dieses Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Was glaubst du, ist jetzt die Situation bei Union? Es ist ja nichts passiert, 7 Punkte. Genau. Und je nachdem, mit wem man spricht, hat man auch eine völlig unterschiedliche Erwartungshaltung an Union. Was glaubst du, sollten die mitnehmen aus dieser Partie?
Ich glaube, sie sollten mitnehmen, dass sie weiterhin auf ihre Trainerin Aline Pösel vertrauen sollten und dem Matchplan, den sie mitgibt. Dass der Matchplan vielleicht manchmal halt auch einfach nicht aufgeht, ist, glaube ich, normal. Und auch, dass an einem Tag wie diesem halt einfach ein Gegner da ist, der um einiges besser ist. Und bei allem Profitum, den man bei Union hat, darf man halt letztendlich auch nicht vergessen, dass der SC Freiburg, egal ob er jetzt mal eine schlechte oder eine bessere Saison hat, letztendlich ein gestandener Bundesligist ist. Mhm. Und Union ist immer noch ein Frischling. No disrespect, ja. Und ich glaube, wir haben unsere Erwartungen an Union vor der Saison waren, glaube ich, alle relativ hoch. Auch wegen dem Umfeld, ja, wegen dem Umfeld, wegen dem Dauerkartenverkauf, den Zuschauern und so weiter und so fort, dass die eine Rolle spielen können, ja. Aber es wird da immer wieder Rückschläge geben. Ich glaube aber, dass grundsätzlich von der Ausrichtung her, von der Trainerin her, vom Spielermaterial, Verletzungen, hoffen wir, dass sie alle nicht so schlimm sind, Union da mit Sicherheit über dem ein oder anderen Team in der Liga steht, sei es jetzt Jena, sei es jetzt Nürnberg und vielleicht auch dem einen oder anderen. Ja. Und Rückschläge wird es immer wieder geben. Insofern finde ich das nicht weiter dramatisch.
Ja, und vielleicht sieht man jetzt auch, dass diese Hingucker-Transfers, die im Sommer gemacht wurden, dass die auch deshalb nötig waren, weil der Kader an sich keine besonders tiefe Breite hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist ja absolut auffällig, dass Aline Pöse ihr Wechselkontingent eigentlich nie ausreizt. Auch in diesem Spiel, trotz Verletzung und so weiter, hat sie nur 3-mal gewechselt und nicht 5-mal. Das spricht für mich dafür und ein bisschen deckt sich das auch mit den Spielerinnen, die reingekommen sind für verletzte Spielerinnen in der Vergangenheit, dass es eben einen klaren Leistungsabfall gibt. Nach dem ersten Team, der ersten Garnitur und dass man auch vor diesem Hintergrund, dass eben, also wir haben vielleicht auch im Rasenfunk diese Transfers eben gerade von Tanja Pawolek von Frankfurt zu Union so als Angriff auf die Top 3 gesehen, was eben so untypisch ist, dass eine Spielerin diesen Kalibers eben einen solchen Wechsel vollzieht. Vielleicht war das aber das falsche Framing unsererseits. Vielleicht war das eher ein Absichern gegen wir wollen nicht ein gewisses Niveau unterschreiten, um auch ja nicht in den Abstiegskampf reinzurücken Und jetzt geht es aber darum, die Breite irgendwie besser umgesetzt zu bekommen. Und da hat man jetzt natürlich mit den Verletzungen wirklich eine Aufgabe vor sich. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Plus ein Gedanke noch, ich will jetzt nicht hier den Sofa-Trainer geben und so weiter. Aber bei den Problemen, die Union hatte in der ersten Hälfte, wäre eine Viererkette besser gewesen. Da wäre 4-4-2 besser gewesen, weil da hättest du dieses Viererquadrat leichter bilden können. Du hättest immer eine Doppelung gehabt. Du hättest nicht das Problem gehabt. Also das Problem war ja Karl und Kolb. Es war ja nicht alleine Karl, sondern das Problem war, dass Kolb immer noch mit dabei war. Und Kolb war alleine nicht das Problem, sondern dass Karl immer noch mit dabei war. Und da hast du eben in einem 5-3, also 5-3-2 war es ja gegen den Ball, da müssen eben die Spielerinnen aus dem Zentrum mehr rausschieben. Auch deswegen ist das Zentrum leichter aufgegangen, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Ist jetzt nur so eine kleine Beobachtung. Im Nachhinein hätte man es aber vielleicht bei der Spielweise von Freiburg ahnen können, dass diese Doppelung, die hattest du ja auf der anderen Seite auch mit Blumenberg und Schenk, gerade in der zweiten Hälfte Schenk, tolles Spiel gemacht. Vielleicht hätte man da auch taktisch drauf reagieren können. Ich will es nur einmal gesagt haben und bin gespannt, ob wir vielleicht auch sowas mal sehen in einem der kommenden Spiele, dass man auf etwas proaktiv schon reagiert, was der Gegner, die Gegnerinnen wahrscheinlich machen werden. Wir werden es beobachten im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Das ist die nächste Partie für Union. Union hat jetzt 7 Punkte, Köln hat 6 Punkte und für Freiburg wiederum mit 10 Punkten geht's. Ihr habt es alle gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Eintracht Frankfurt bzw. Eintracht Frankfurt reist in den Breisgau. Und damit haben wir noch eine Partie, über die wollen wir sprechen und die fand in Nürnberg statt. Und da fand auch im ersten Moment nur Nürnberg statt. Licina köpft vorbei, hat die gute Chance aufs 1-0. Dann bekommt Aneta Polaschkova einen Ball ins Gesicht. Sie spielt danach weiter, muss allerdings dann später mit einer anderen Verletzung ausgewechselt werden. Also es war leider wieder ein Spieltag mit vielen Verletzungen. Und zu allem Unglück flankt dann auch noch Dudek auf Leipziger Seite ins Nürnberger Tor. Nie und nimmer war das so geplant. Aber so steht es eben 1-0 für den Gast und das, obwohl vor allem Nürnberg spielt und fast ausschließlich Nürnberg spielt. In der 54. Minute wird das dann auch belohnt durch den Ausgleich durch Natasja Lein. Kurz danach gibt es wieder eine große Chance für Licina, die wird allerdings nicht genutzt. Dann muss Polaschkova verletzt raus. Boboi geht in einer Situation an Ruschik vorbei, aber kommt nicht mehr an den Ball. Auch Marlene Schimmer muss verletzt raus. Also es war wirklich, ja, ich kann es nur nochmal betonen, es gab wirklich ein paar schlimmere Verletzungen. Zumindest sahen sie dem Anschein nach schlimmer aus an diesem Spieltag. In einer der letzten Szenen hätte es eventuell noch einen Strafstoß geben können für einen Foul an Natasja Lein. Sie wird von zwei Leipzigerinnen im Strafraum gestellt. Keine der Leipzigerinnen spielt den Ball. Natasja Lein fällt allerdings auch relativ dankbar. Vielleicht muss man da sagen, na, wenn er gepfiffen wird, dann ist es korrekt und wenn man ihn aber aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht pfeift, dann ist es vielleicht dann an der Stelle auch korrekt. Deswegen, Lisa, ist es am Ende ein 1-1 und die größeren Sorgen muss man sich, glaube ich, nicht um den 1. FC Nürnberg machen, wenn man nur dieses Spiel anguckt, oder?
Wenn man nur dieses Spiel anguckt, ist das sicher richtig. Und was mir am meisten hängen geblieben ist, waren die Verletzungen. Also das sah eben auch in beiden Fällen nach was Schlimmerem aus und war sehr, sehr, sehr bitter bei den Zweiten. Also Polaschkova hat, glaube ich, noch das halbe Spiel auf der Bank verbracht und man hat sie später noch weinend gesehen. Ich glaube, ganz am Schluss war ich ein bisschen beruhigt, weil sie da mit ihren Mitspielerinnen auch wieder lachen konnte. Aber das sah wirklich, wirklich einfach nicht gut aus. Dabei fand ich es jetzt kein brutales Spiel. Also es war schon viel los in den Zweikämpfen, aber ich fand es jetzt kein unfaires Spiel. Wobei du ja gerade den möglichen Strafstoß in der 88. angesprochen hast und ich habe mich in der 54. eigentlich auch schon gefragt, da rempelt Marlene Schimmer Sanja Hohmann extrem robust im Strafraum zur Seite. Da hätte man auch pfeifen können. Also da ist auch an einigen Stellen einiges nicht ganz für Nürnberg gelaufen. Und wenn sie da ein bisschen mehr Glück haben, kann es für Leipzig auch noch dümmer ausgehen, als es so schon ausgegangen ist. Weil so hatten sie sich das definitiv nicht vorgestellt.
Weißt du, warum das nicht in meinem Spielfilm gelandet ist? Weil direkt danach aus der daraus entstandenen Ecke das 1-1 fällt.
Das 1-1 entsteht, ja.
Da habe ich ganz offensichtlich
auch
vergessen
gedacht, Ausgleich eine Gerechtigkeit.
Ja, schon so ein bisschen.
Genau, dann kommt Olivia Wosch mit dem Strafstoß auf den Kopf von Julia Pollack und Nastasja Lein verwandelt ihn dann, ja. Hm. Genau, die Szene war das. Ja, also Jonas Stephan hat ja irgendwie einen großen Medienstunt gemacht diese Woche und hat die Combat Week ausgerufen und gesagt, ich verteile jetzt eine Wildcard für die Spielerin, die jetzt in dieser Trainingswoche die meisten Zweikämpfe gewinnt. Das war am Ende Viktoria Krug. Das ist offenbar die Begründung, wie sie in der Startelf gelandet bin, fand ich ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Ist damit in diversen Medien gelandet. Also wenn das die Idee dahinter war, hat es funktioniert. Auf dem Spielfeld hat es nicht so unbedingt funktioniert. Ich fand es auch eine irgendwie seltsame Ankündigung. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ist das ein sinnvolles Konzept? Ich hab ein bisschen drüber nachgedacht. Ich bin mit mir selbst da noch nicht ganz im Reinen, wie ich das so finde, aber also schlägt bei mir in die Richtung aus, dass ich es nicht wahnsinnig sinnvoll finde.
Also über die Maßnahme an sich will ich, glaube ich, nicht urteilen. Ich glaube, es gibt einen Hinweis darauf, was ihm fehlt, nämlich Schärfe im Training. Mhm. Ob man es öffentlich machen muss, weiß ich nicht.
Das war so der Punkt, dass ich gedacht habe, mach das doch intern. Kann da bestimmt was bringen, um irgendwie deutlich zu machen, da fehlt uns was und da müssen wir hinkommen. Das dann so öffentlich zu verkünden, ja, weiß ich nicht. Kann man so oder so sehen, glaube ich.
Also ich glaube, was es definitiv ist, ist ein Trainer, der irgendwie versucht, aus dieser Sackgasse rauszukommen, in die Leipzig reingekommen ist, auch durchaus unter seine Ägide. Also da hat er Leipzig wahrscheinlich auch mit reingebracht. Und da werde ich dann ehrlicherweise schon hellhörig, wenn ich mal wieder indirekt das Argument höre, wir müssen halt besser in den Zweikämpfen sein. Denn meiner Meinung nach ist das zwar ein Symptom für die Schwäche von Leipzig, aber nicht die Ursache. Die Ursache für die Schwäche von Leipzig in eigentlich allen Spielen, die wir bisher gesehen haben, DFB-Pokal gegen Andernach habe ich nicht gesehen, 7-0, das war souverän, dem Vernehmen nach. Aber die eigentliche Schwäche, und das war auch in diesem Spiel wirklich frappierend, ist eine Offensivschwäche. Also die finden, in der ersten halben Stunde war das Offensivspiel quasi nicht vorhanden und dann addiert sich darauf, dass man auch in der Defensive schlechte Aktionen hatte. Also im Strafraum hat man einfach nicht gut und klar verteidigt. Und man muss dann solche Dinge machen, wie in die Druckphase des Club hineins zwickt zwar mal wieder Elvira Herzog an der Wade. Es tut mir leid, ich glaube inzwischen einfach keiner Torhüterin mehr, wenn es diese Unterbrechung gibt. Der DFB muss sich da jetzt was überlegen. Es ist einfach unfair. Es gibt den Tactical Break nicht.
Das fand ich auch. Also das fand ich derart offensichtlich. Also sie nimmt sich, oder es gibt in der 59. Minute eine Verletzungspause. Elvira Herzog wird kurz behandelt und in der 60. kommt der Doppelwechsel von Leipzig. Also die machen einfach dann in der Zeit ihre taktische Besprechung. Genau. Die Umstellung wird irgendwie durchgesprochen. Ja, ja.
Also
ich glaube, offensichtlicher geht's eben nicht.
Vielleicht muss, es ist natürlich schwierig, aber vielleicht muss man einfach sagen, bei Behandlungen der Torhüterin, wenn nicht die Schiedsrichterin es ausdrücklich sagt, dürfen die Spielerinnen nicht an die Seitenauslinie gehen. Vielleicht kann man irgendwie, das steht in keinem Regelwerk, aber vielleicht kann man so etwas versuchen einzuführen.
Ja, es ist natürlich auch immer schwierig, einer Spielerin da was zu unterstellen. Also am Ende hat sie vielleicht doch irgendwas an der Wade gehabt, aber es sah seltsam aus.
Danach spielt sie wieder das. Übrigens hatten wir das bei Hoffenheim jetzt auch. Bei Hoffenheim gegen den HSV war es auch so. In der guten Phase des HSV zwickt es auf einmal im Knie von Dick und dann sieht man eine Wiederholung und denkt sie so, im linken Knie könnte schon was gewesen sein, als sie diesen Ball fängt und dann aufkommt und dann sieht man, ach so, sie hält sich das Rechte. Nee, bei dem war jetzt nichts zu erkennen. Also ja, wie gesagt, ich glaube jetzt leider den Torhüterin nicht mehr. Es tut mir leid und wenn ich da jetzt einer Unrecht tue, dann ist das natürlich mein Fehler und meine Arroganz. Aber der eigentliche Punkt ist ja, zu solchen Mitteln ist Leipzig genötigt, weil man selber zu schlecht ist. Und diese offensive Harmlosigkeit ist krass. Man kriegt Theo Hoffmann gar nicht mehr in Situationen, die gut für sie sind. Man ist im Aufbauspiel. Also ich sage es jetzt nur noch in der dritten Sendung, weil ich es in der letzten Saison schon so oft gesagt habe. Aber wenn du nicht in 80% der Fällen den kurz ausgeführten Abstoß ins Angriffsdrittel bekommst, dann mach's doch bitte nicht. Und wenn du das nicht mal, Entschuldigung, sogar gegen den 1. FC Nürnberg schaffst, soll kein Disrespect sein, aber die sind jetzt auch nicht die allerbeste Pressingsmannschaft dieser Liga, dann schlag ihn halt öfter mal lang, auch wenn es nicht im Taktiklehrbuch so schön aussieht. Was ist denn da los gerade in der Liga? Und bei Leipzig ist das wirklich schlimm. Und ich bin da auch, also die Trainerdiskussion ist, glaube ich, eh schon offen, die muss ich jetzt hier nicht aufmachen. Aber bei Leipzig muss sich ganz, ganz viel ändern. Der Kader ist schief, die Art und Weise, wie sie spielen, ist schief. Ich finde, dass sie totales Glück haben, dass die hier mit einem Punkt rausgehen. Und das, obwohl Nürnberg auch viele Dinge gut macht. Aber die haben einen Expected Goals-Wert von 0,6 Leipzig am Ende von diesem Spiel. Das ist ja wohl, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Entschuldigung.
Ja, also Nürnbergs rechte Seite hat es natürlich richtig gut gemacht. Also Ellie Gambon und Sanja Hohmann, die haben ja Marlene Schimmer und Annabel Tschasching quasi hinten reingedrückt. Die haben ja nach vorne nicht mehr stattgefunden. Also Marlene Schimmer spielt Linksverteidigerin in dem Spiel. Mhm. Und das kann ja eigentlich nicht so gewollt sein, dass das am Ende ihre Aufgabe ist, weil sie die auch nicht gut löst dann. Mhm. Und das lief ja ständig über Nürnbergs rechte Seite. Das ist ja, da ist ja einfach immer und immer wieder das Gleiche passiert. Und zwischendurch ist Sanja Hohmann dann, glaube ich, auch mal auf links ausgewichen. Die hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber das hat Leipzig einfach nicht in den Griff bekommen. Und dadurch ist dann nach vorne auch gar nichts gegangen. Was ich mir eigentlich erwartet hätte.
Ja.
Dass das möglich ist.
Und dazu muss man ja noch sagen, dass Gambon diese Pässe, die Linie entlang in die Tiefe, gar nicht so häufig angebracht hat. Also da waren ganz schön viel Ausschuss mit dabei. Wenn die da ein bisschen mehr Mühlhausche Präzision gehabt hätte, dann wäre das noch viel gefährlicher geworden für Leipzig. Aber ich habe jetzt gesehen, Sven, du hast dich schon zweimal gemeldet. Irgendetwas brennt dir auf der Seele. Lass es raus.
Du hattest die Offensivprobleme bei Raba angesprochen. Kann es sein, dass der Abgang von Fudala schwerer wiegt, als man glauben mochte? Ich habe keine Spiele von Raba Leipzig gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber ich weiß zumindest, dass Fudala eine sehr, sehr gute und glaube zu wissen, dass eine sehr, sehr gute und wichtige Spielerin für Raba in den vergangenen Jahren war. Und wenn du die Offensivprobleme ansprichst, dann hat man vielleicht den Abgang von ihr unterschätzt.
Also was definitiv fehlt, ist das zweite Element neben Gio Hoffmann, weil ich glaube, dass Fudala und Hoffmann sehr voneinander profitiert haben. Einfach, dass da noch eine zweite ist, die mitspielt und die in der Nähe ist, erreichbar ist. Die Probleme, die Leipzig aber hat, kommen für mich gerade sehr deutlich aus dem Spielaufbau. Also ich finde, ihnen fehlt total eine passsichere Sechserin, vielleicht auch Jenny Hipp, die hat es nicht immer über den Pass gelöst, manchmal auch übers Dribbling, und die hatte auch hin und wieder so riskante Aktionen mit dabei, aber vielleicht ist das auch noch ein Transfer, der dann noch mit reinkommt, aber definitiv auch aus der letzten Kette. Also Norheim ist mir bisher noch nicht aufgefallen als jemand, die im Aufbauspiel besonders gute Ideen hat. Über die Außenverteidigerinnen haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Marlene Schimmer sicherlich eher offensiv einzusetzen als defensiv. Krug, die sich gezweikämpft hat in dieses Spiel, aber es hat ja auch nur bis zur 60. Minute, glaube ich, gedauert. Das war dann eben dieser Wechsel, da haben sie auch taktisch dann umgestellt, als sie dann raus musste. Also es ist nicht nur Fudala, will ich damit sagen, aber klar, die fehlt. Aber es fehlt so viel bei Leipzig, das ist eben das. Und vor allem, Nürnberg hat es auch so gut vorgemacht, weil bei Nürnberg hat ja, weiß Gott, auch nicht wirklich alles funktioniert. Und Nürnberg ist immer noch Nürnberg, und das wird jetzt auch sehr, sehr schwer ohne Polaschkova. Das wissen die wahrscheinlich selber, weil die unheimlich wichtig war, auch in dieser Partie bis zu ihrer Auswechslung. Und obwohl sie diesen harten Hit an die Schläfe bekommen hat durch den Ball, also die hat es ja wirklich doppelt erwischt. Aber Nürnberg hatte einen Plan, und der Plan hatte viel Flügelspiel in sich, das ist das, was Lisa schon gesagt hatte. Pollack und Laien auf der einen Seite und eben Gambon und Hohmann, über die wir gerade gesprochen haben, auf der anderen Seite. Dieser Plan hatte Pressing-Elemente drin, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Und der Plan hat aber auch vorgesehen, wenn es mal nicht klappt oder uns die Puste ausgeht, dann bitte tief 5-4-1, lasst sie kommen, lasst euch nicht zu sehr aus eurer Position ziehen, schaut, dass ihr im Strafraum gute Abstände zueinander habt. Und ich würde sagen, alle Teile des Plans haben, keiner davon hat zu 100% funktioniert, aber alles hat zu 80% funktioniert, und damit war man Leipzig klar überlegen. Und das zeigt, dass eben bei Leipzig auch schon allein der Plan auch nicht gut gewesen sein kann.
Wobei ich jetzt einmal eine Lanze brechen will für Andrea Norheim. Der Pass zum 1:0 war hervorragend.
Ja, okay, stimmt. Ja, fair, stimmt. Ich spreche noch über ihre Aufbaupässe und ignoriere diesen Assist, den sie da letztlich hat. Das, ja, okay, das stimmt. Der war wirklich sehr, sehr gut. Vor allem, weil sie es da auch so diagonal ausgelöst hat. Das hat mir sonst oft gefehlt. Ja, das stimmt.
Und das Spiel hatte immerhin auch eine Szene, in der ich sehr gelacht habe, die mich sehr gefreut hat. Die Schiedsrichterin pfeift in der 70. Minute falschen Einwurf von Gimbon. Die das vorher schon 2-3 Mal gemacht hat, wo ich jedes Mal gedacht habe, hey, das ist doch falscher Einwurf, weil mein Sohn gerade D-Jugend spielt und das ein großes Thema ist.
Ja.
Und dann pfeift sich's wirklich ab, fand ich mutig.
Die waren auch wirklich leider grotesk schlecht, die Einwürfe, das muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das in den USA irgendwie anders geschiezt wird oder vielleicht nicht so wichtig ist oder ob es jetzt einfach Zufall ist. Also ich will jetzt natürlich nicht, nur weil sie aus einer anderen Liga kommt, jetzt sagen, das ist da so. Aber es war so ein Gedanke, den ich hatte, irgendwas ist doch da komisch bei diesen Einwürfen. Die kamen auch alle nicht so, also die kamen ja nicht mal gut. Sie hatte nicht mal einen Vorteil durch diese schlechte Ausführung.
Aber habe ich mich sehr gefreut über den Pfiff.
Das ist doch schön. Und komm, dann lass uns auf einer positiven Note auch aus diesem Spiel rausgehen. Beim Club habe ich euch ja schon gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es jetzt nach Jena geht und das natürlich ein sehr wichtiges Spiel ist. Nürnberg 3 Punkte auf Rang 12, Jena mit einem Punkt, einen Rang dahinter. Und für Leipzig wiederum geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen die SGS Essen. Das hatten wir ziemlich am Anfang dieser Sendung. Das ist dann wirklich ein Krisenduell. Leipzig 4 Punkte, 6:9 Tore. Und das nach 5 Spieltagen. Aber bevor ich jetzt da weiter in Negativität abrutsche, lasst uns doch diesen Spieltag beschließen. Und das tun wir traditionell, indem wir unsere Spieltags-Awards verleihen. Jeder für sich kürt seinen oder seine MVP, also die Most Valuable Playerin, seine Unsung Heroine, das heißt eine Spielerin, die hier vielleicht ein bisschen untergegangen ist, obwohl ihr Lob gehudelt hätte werden sollen, und jeder prägt noch seinen Moment des Spieltags. Ich weiß nicht, ob wir da den falschen Einwurf vielleicht sogar nochmal erleben. Vielleicht hast du da gerade schon was verraten, Lisa. Aber wenn du willst, dann darfst du auch gerne mal loslegen mit der MVP erstmal. Lisa, wen darf ich denn für dich da notieren?
Ich muss einmal vorher noch, bevor wir das machen, einmal Abbitte leisten bei Natascha Kowalski, die natürlich die Topscorerin der SGSS in der vergangenen Saison war. Ich habe da eben Lilly Pocella zu erklärt. Es ging mir dann die halbe Sendung lang im Kopf rum, dass das vermutlich Quatsch war. Also Lilly Pocella hatte in allen möglichen Bereichen hervorragende Werte, aber Topscorerin war Natascha Kowalski. Ich möchte mich entschuldigen.
Die Elfmeter haben es rausgerissen, oder? Hätte ich jetzt ja, vermutet.
Ja, unter anderem. Ja, ich glaube 6 Elfmeter oder so. Aber da möchte ich jetzt auch nicht lügen, bevor ich da jetzt wieder Unsinn erzähle. Es waren einige Elfmeter dabei.
Sehr gut. Aber ich sag dir, du kannst nie im Leben so viele Fehler machen wie ich in dieser Sendung, von falsch ausgesprochenen Spielerinnennamen bis hin zum Fritz-Krämer-Stadion. Also deswegen.
Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden alle unsere Fehler protokollieren und uns mitteilen, wer gewonnen hat.
Max, das liegt einfach nur daran, weil du zu viel Kölsch Lied gut gehören musstest.
Ja, wahrscheinlich halt wirklich. Das hat mein Hirn irgendwie.
Okay.
Gut, aber jetzt
wir
MVP.
Waren bei den Awards und ich habe alles durcheinander gebracht. Wir waren bei der MVP, richtig?
Genau. Mhm.
Alles klar. Meine ist Vivian Endemann.
Ja.
2 Tore, 2 Vorlagen, fantastisches Spiel. Und weil du dich ja eben beschwert hast, dass wir Wolfsburg nicht angemessen gepriesen haben, möchte ich das hiermit nachholen.
Sehr, sehr schön. Und auch irgendwie ein bisschen tragisch war es auch. Es war definitiv, glaube ich, ihr bestes Spiel bisher für Wolfsburg. Und dann auch noch gegen den Verein, bei dem sie sich nicht freuen will oder kann, wenn sie positive Aktionen hat. Also es hat mir fast ein bisschen leid getan, dass sie da nicht richtig, richtig lauthals jubeln konnte, sondern das schon deutlich gedämpft war aufgrund ihrer SGS-Vergangenheit. Aber ja, sehr schöner Pick. Sven, wer ist deine MVP dieses Spieltags?
Lisa Karl. Mhm.
Möchtest du noch was dazu sagen oder sind wir damit schon durch?
Da habe ich, glaube ich, im Freiburg-Union-Segment eigentlich alles dazu gesagt.
Okay. Ja, Lisa Karl, also wirklich ganz tolles Spiel gemacht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wen ich dann nominiere. Bayern-Spielerin ist so schwierig, denn man hat bei MVP, die Definition ist ja, ohne diese Spielerin hat es der Verein wesentlich schwerer. Und das ist halt schwierig bei diesem Kader, den Bayern tatsächlich hat. Dann nehme ich eine Nürnbergerin und würde in dem Fall, also mir hat Natasja Lein tatsächlich sehr gut gefallen. und sie hätte auch spielentscheidend werden können. Und weil ich glaube, dass bei Nürnberg tatsächlich Verletzungen eine Rolle spielen könnten, unter anderem von Polaschkova, nominiere ich Natasja Lein, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und die ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Dann kommen wir zu unseren Unsung Heroines. Lisa, wen willst du da besingen?
Da möchte ich Elisa Senz besingen, die ein gutes Spiel gemacht hat, aber davon abgesehen auch einfach eiskalt zwei Elfmeter verwandelt, einen links unten, einen rechts unten und damit eine entscheidende Rolle spielt. Aber wir haben vorhin, glaube ich, überhaupt nicht über sie gesprochen in dem Segment zu Frankfurt.
Ja, sehr gut. Und das war wirklich, also beim ersten dachte ich noch, geht der vorbei? Aber er war so genau platziert, dass es einfach keine Chance gab, den noch zu erreichen. Elisa Senz, sehr gutes Spiel gemacht. Sven, welche Unsung Heroine hast du noch auf dem Zettel?
Ja, nachdem du ja da bei der MVP-Wahl keine Bayern-Spielerin nennen wolltest.
Das kannst du nicht akzeptieren, ne? Das kannst du jetzt nicht stehen lassen.
Also, ja, also eigentlich bis vor der Sendung war meine Unsung Heroine der Flutlichtmast in Köln. Aber nachdem wir ja nicht genau wissen, wie das Spiel jetzt im Endeffekt gewertet wird, sag ich Lea Schüller. Mhm. Einfach aus dem Grund heraus, weil, so blöd das klingt, aber Lea Schüller macht jetzt nicht mehr so viele Tore, man sieht es nicht mehr in so vielen Aktionen vorm Strafraum, wie das vielleicht noch vor 2-3 Jahren der Fall war, aber ich glaube, wenn man das Spiel gegen Bremen als Maßstab nimmt, sie trotzdem immer noch extrem wichtig ist und extrem wichtig sein kann, weil sie Spielerinnen in der Abwehr bindet, weil sie per Hacke halt einfach mal auf Tanikawa vorlegt, weil sie dann selber noch das Tor macht. Also sie hat, auch wenn man sie nicht viel gesehen hat und wenn sie nicht zwingend auffällig war, hat sie einen, glaube ich, großen, sehr, sehr großen Anteil an dem Sieg gegen Werder Bremen gehabt.
Und du hast es tatsächlich geschafft, eine Bayern-Spielerin zu nennen, die wir kein einziges Mal erwähnt haben im Segment. Da sieht man mal, man redet eine Viertelstunde über ein Spiel und dann ist es trotzdem nicht genug. Ausgezeichnete Wahl. Dann nehme ich eine Hoffenheimerin als meine Unsung Heroine. Ich habe sie vorhin kurz erwähnt, aber ich möchte nochmal betonen, das Spiel von Valeska Amporta, das war wirklich fantastisch. Die hatte eine Passquote von 95%, die hat das Tor erzielt, ja, kann man darüber sprechen, dass sie bei einer besseren Ballannahme da nicht einen Abwehrfehler vom HSV gebraucht hätte, um das Tor zu erzielen, aber sie hat es gemacht. Sie hat fast alle ihre Kopfballduelle gewonnen. Ich finde, sie war immer an der richtigen Stelle in diesem Spiel zusammen mit Gloning wirklich ein sehr gutes Spiel auf der Doppel-6 gemacht. Valeska Amporta, vielleicht sollte sie jetzt noch ein paar weitere gute Spiele machen, wird man mal zurückblicken und wird sagen, ah, in dem HSV-Spiel, da ist sie so richtig angekommen bei der TSG. Sie war ja schon vorher nicht schlecht, aber etwas unauffälliger, vor allem im Offensiven, fand ich. In dem Spiel fand ich sie wirklich herausragend gut. Und damit landen wir bei unseren Momenten des Spieltags. Lisa, was ist denn dir da im Kopf geblieben?
Oh, das ist nett, dass ihr mir den Vortritt lasst, weil dann nehme ich nämlich den Flutlichtausfall und bin fein raus. Ja, definitiv mein Moment des Spieltags.
Ja, ich muss ich jetzt noch spontan überlegen, ob mir noch was anderes einfällt. Sven, hast du denn noch was anderes auf dem Zettel oder willst du dich anschließen?
Ich schließe mich einfach an.
Okay, das erhöht jetzt aber wirklich den Druck. Dann muss ich hier, ich hatte schon der DJ in Köln spielt Wackelkontakt als mein Moment des Spieltags, aber das kann ja jetzt nicht sein, dass wir
Entschuldigung.
Nein. Die Gäste sollen allein deshalb immer den Vorrang haben. Dann krame ich nochmal kurz in meinem Gedächtnis und überlege, was an diesem Spieltag mir noch in Erinnerung geblieben ist. Ich will keine der vielen Verletzungen nehmen. Ehrlicherweise ist das die erste Erinnerung, die ich jetzt habe. Das war, also ich verfolge ja privat auch American Football und da ist das auch so, dass sich ständig Spieler verletzen, aber es fühlt sich anders an. Und ja, also es war kein schöner Spieltag. Dann nehme ich das 1:0 vom SC Freiburg, denn ich finde, der SC hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht und gerade als ich so den Eindruck hatte, na, ob sie das auch mal irgendwann in Tore ummünzen können und nicht nur in den Pfosten treffen, da haben sie das Tor gemacht und das war, ja, es war ein gutes Spiel, stellvertretend für das ganze gute Spiel vom SC Freiburg. Das 1:0. Aber heimlicher hält natürlich der DJ oder die DJ in Köln. Ich weiß es nicht. Ihr zwei, vielen, vielen Dank, dass ihr noch am Montagabend euch die Zeit genommen habt für diese Sendung. Ganz, ganz herzlichen Dank an Lisa Seiler von elffrauen.de. Ich verlinke natürlich, wo man dir folgen kann. War schön, dich mal wieder hier im Rasenfunk gehabt zu haben.
War sehr schön mit euch und ich bin froh, dass ich mal für Jule einspringen darf, quasi.
Genau.
Grüße an Jule.
Genau, Grüße an Jule. Und ja, Sven, es ging ja auch so. Schön, dass du hier mit dabei warst. Sven Beirich von Lottes Erbinnen. Ihr könntet ja auch einfach wieder Folgen bei Lottes Erbinnen aufnehmen. Dann müsstet ihr euch nicht immer im Rasenfunk treffen. Wäre das nicht auch mal eine Option?
Kompliziert.
Ja, ich weiß, es ist nicht so ganz einfach. Aber umso mehr danke, dass du mit dabei warst, lieber Sven.
Gerne.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen, denn ihr wisst ja, alles im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de oder in den Shownotes hier zu dieser Sendung. Da könnt ihr erfahren, wie man uns Geld zukommen lassen kann. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei The Hoop, Anton Franz, bei Henrik, bei Flo und bei Peter Paul. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als Supporter registriert auf rasenfunk.de/supportersclub. Und so konnte ich Ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. Herzlichen Dank an euch, herzlichen Dank an alle anderen, die uns unterstützen, auch mit Input vor diesen Sendungen. Es hat wieder großen Spaß gemacht, im Forum mitzulesen, im Discord mitzulesen. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Und ansonsten möchte ich euch an dieser Stelle noch auf viele andere Sendungen verweisen, die im Rasenfunk in dieser Woche erschienen sind. Zur Bundesliga der Männer, zur zweiten Liga der Männer. Wir werden natürlich auch über den nächsten Spieltag der Frauen hier in diesem Feed wieder berichten. Also abonniert uns sehr gerne, empfehlt uns auch sehr gerne weiter, wenn ihr möchtet. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr eine gute Woche habt, dass ihr gesund bleibt oder werdet und dass wir dann einen schönen Spieltag möglichst ohne Verletzung bekommen am nächsten Wochenende. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.